Mein kleiner Bruder hat mir schon geschrieben, leider spielen die nicht da drin, aber ein Kumpel von mir auch geschrieben, hat gesagt, ey, wenn wir zwei Spiele gewinnen, kann das sein, dass wir jemals spielen. Also ich finde das Prinzip ziemlich cool, dass auch die Pro-A-Mannschaften jetzt da drin sind.
Easy Bonga und der FC Bayern Basketball, das sind die Gejagten in diesem Jahr im Pokal und damit sind wir hier bei Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten. Sportliches Willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir haben heute eine große Pokalfolge und gleichzeitig machen wir auch noch das Big Power Ranking 1 von 2. Und dazu, weil das so eine große Folge ist, begrüße ich erstmal Robert, ich grüße dich.
Staki, grüß dich.
Und Ruppi natürlich auch am Start aus Hamburg. Grüße dich.
Grüßt euch, Mann.
Also, wir haben heute viel vor, Jungs. Es ist eine gute Woche her, immer noch unglaublich. Deutschland ist Weltmeister, der Hype hält an. Und nach der WM ist aber dann schon vor der Pflichtspielphase, wo es wieder so richtig losgeht. Auch die Telekom Baskets Bonn übrigens sind schon in der Pflichtspielphase dann ab Donnerstag wieder unterwegs, weil sie ja im Intercontinental Cup spielen als Champions League-Sieger. Also ziemlich viel los. Ich freue mich drauf. Robert, du auch, oder?
Ja, Wahnsinn. Dieses WM-Feeling ist schon immer noch da. Irgendwie ist es auch komisch, dass es jetzt wieder losgeht, so mit erster Pokalrunde, erster Spieltag. Ich finde, dieses Turnier im Sommer hat schon den Kompass irgendwie ein bisschen verschoben, aber nichtsdestotrotz, die Vorfreude ist groß. BBL startet, Pokal startet und ja, Pokal im neuen Modus macht es natürlich umso interessanter.
Ja, genau, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Ruppi, wir haben auch noch ein paar Neuigkeiten. Ihr habt es bei uns bestimmt gerade schon gehört, habt euch gewundert. Wir sind präsentiert von Tipico Sportwetten, Ruppi, und da haben wir auch ein paar neue Kategorien, ne?
Ja, so sieht's aus. Das Ganze bringt jetzt ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Variabilität in den Podcast, ein paar kleine Kategorien, ein bisschen Spielereien, die wir jetzt haben. Und eine der neuen Kategorien werden wir heute am Ende des Tages schon präsentieren mit dem Tipico-Tipp der Woche.
So sieht's aus. Dazu gibt's natürlich auch noch das Big Spotlight. Das hat jetzt die Overtime abgelöst, aber da nehmen wir euch dann während dieses Podcasts mit, wenn ihr uns noch weitere Verbesserungsvorschläge habt oder auch über inhaltliche Themen diskutieren möchtet. Dann schreibt uns jederzeit. Unsere DMs sind offen und natürlich auch immer podcast@big-basketball.de. Dort erreicht ihr uns. Da haben wir übrigens auch nette Nachrichten jetzt unter der Woche gekriegt. Vielen Dank da an alle. Da werden wir noch antworten. Da wurden wir sehr gelobt. Das freut uns natürlich auch immer. Jungs, starten wir rein, würde ich sagen. Überblick über die Sendung haben wir gegeben. Wir haben den Pokal, wir haben das Power Ranking, mit dem wir starten werden. Im Pokalmodus werden wir gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben das Big Spotlight und den Tipico-Tipp der Woche. Und entsprechend würde ich sagen, wir starten mal rein mit dem Power Ranking zur BBL-Saison. Und wie die letzten Jahre schon, haben wir unsere Redaktion gefragt, was glaubt ihr denn? Was ist der aktuelle Leistungsstand der Mannschaften in der Easy Credit Basketball Bundesliga? Haben diese für euch gerankt und heute ist Platz 18 bis Platz 9 dran, weil, Robert, das durchaus Sinn macht, entsprechend dem Pokal, ne?
Ja, weil die hinteren Teams in der Easy Credit BBL, die in der vergangenen Saison eben die hinteren Plätze belegt haben, die sind ja schon aktiv in der ersten Pokalrunde, während die Teams, die in den Playoffs agiert haben, unter anderem auch der Titelverteidiger FC Bayern Basketball, ja in dieser ersten Runde noch nicht eingreifen. Daher macht das durchaus Sinn, das Ganze ein bisschen zu verweben. Power Ranking BBL und Vorschau auf die erste Pokalrunde, der ja schon am kommenden Wochenende dann beginnt.
Ja. Übrigens, Pokal haben wir nachher noch ein etwas längeres Interview mit Robin Bensing, der uns da das ein oder andere zum Pokalduell zwischen seinem neuen Verein in Gießen 46ers und den HK Merlins Crailsheim erzählt und natürlich auch, wie er die WM gesehen hat. Und im Big Spotlight geht es dann darum, wie Sponsoren auf den Basketball blicken. Also lasst euch da überraschen, jetzt tauchen wir erstmal ein in das Big Power Ranking und zwar von unten nach oben. Platz 18, Ruppi, vielleicht ganz kurz was zur Methode, mit der wir vorgegangen sind, um dann drauf zu kommen, welche Mannschaft wo steht und weshalb eigentlich.
Ja, die Methode ist simpel erklärt. Alle Redakteure, die mitgemacht haben, haben die Plätze 1 bis 18 getippt. Dann haben wir die jeweiligen Plätze zusammengerechnet, den Durchschnittswert genommen. Und am Ende hat dann unser Chefredakteur Martin Vögele gesagt, wie er das sieht, und hat alles andere über den Haufen geworfen. Nein, wir haben natürlich nur die Durchschnittswerte genommen. Und anhand derer hat sich dann ein Power Ranking ergeben, 1 bis 18. Wir würden in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal den Durchschnittsrang im der jeweiligen Teams sagen, weil der auch gar nicht so uninteressant ist. Also wir sagen jetzt nicht nur 18. Tübingen, 17. so und so, 16. so und so, sondern auch noch mit welchem Durchschnittsrang die Mannschaften gewertet wurden. Und da ist es nämlich tatsächlich bei den Tübingern ganz interessant, die, wie ich eben schon vorhin weggenommen habe, auf Platz 18 gelandet sind, mit einem Durchschnittsrang von 18,0. Das heißt, jeder Big-Redakteur, damit sorgen wir jetzt vielleicht für ein wenig Motivation oder irgendwelche Wetten wieder über Social Media, sieht die Tigers Tübingen als kommenden Tabellenletzten und ersten Absteiger wieder in die Pro A an.
Ja.
Wir beiden auch.
Stimmt, richtig, haben wir beide auch getippt. Bevor wir ganz auf die Tübinger eingehen, kleiner Hinweis hierzu, es wird unter der Woche in den nächsten Tagen, wahrscheinlich heute schon am Dienstag, wenn diese Folge veröffentlicht wird, eine Blanko Big Power Ranking geben, wo ihr euch eintragen könnt. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach so auf Twitter mal raushauen. Verlinkt uns gerne und benutzt das Hashtag Big Power Ranking. Und dann können wir uns dann nämlich zu diesem Thema austauschen. Es gibt da ja immer rege Diskussionen. Und dieses Jahr übrigens auch, kleiner Disclaimer, kein Basti Dorit, der sich über ein zu schlecht bewertetes Bayreuth beschweren kann bei mir. Grüße gehen da raus an Basti. Und dann steigen wir ein, Tabellenplatz 18. Im aktuellen Leistungsstand die Tigers Tübingen. Robert, warum?
Ich glaube, hier ist wichtig nochmal zu betonen, dass wir wirklich über den Status quo reden. Das muss nicht zwingend der Tipp sein für das Saisonende, da so eine Mannschaft kann sich ja entwickeln, es können Nachverpflichtungen geben und so weiter und so weiter. Aber auch Stand jetzt für mich die Tigers Tübingen nominell zumindest das schwächste Team der Easy Credit BBL. Ich erinnere mich, wir hatten vor einigen Wochen Erik Detlef hier bei uns im Interview und er hat das auch schon so gesehen. Sie sind der krasse Außenseiter. Sie haben das kleinste Budget. Sie haben viele Spieler mitgenommen aus der Pro A. Das kann zu einer Trumpfkarte werden. Aber so, was den Kader als Gesamtes angeht, glaube ich, sind die Tübinger aktuell für mich die 18 in der Liga.
Ruppi, du hast ja auch auf der 18 geführt. Einen gibt's, der letztes Jahr nicht in der Pro A unterwegs war. Also einen, vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber auch auf einen, den wir zu sprechen kommen wollen, weil du ihn die letzte Saison ganz gut beobachten konntest. Christoph Phillips hat sich für die Tigers Tübingen entschieden. Wie groß kann dieser Einfluss sein auf diese Mannschaft von ihm?
Oh, ich glaube, der wird schon eine Rolle spielen. Also Christoph Phillips ist hier in Hamburg immer so ein bisschen der Schattenmann gewesen, der selber im Schatten stand, weil er offensiv nicht so großen Output produziert hat, andererseits seine Gegner auch immer beschattet hat als Verteidiger. Der ist in Hamburg bei einem Eurocup-Team und zumindest von Ansprüchen her vernünftigen Bundesliga-Team nicht ohne Grund regelmäßig gestartet und hat an die 15 bis 20 Minuten gespielt. Das war im Angriff relativ überschaubar, was er gemacht hat. Ging häufig nicht übers Eckendreier nehmen und nicht ganz so hochprozentig treffen hinaus. Er hat es aber immer wieder durchblitzen lassen, dass er ein guter Athlet ist, wenn er zum Korb zieht oder in der Transition, dass er da schon was drauf hat und dass er für Verteidigungsaufgaben mit seinen langen Armen und schnellen Füßen schon gut ist. Also das ist eine gute Verpflichtung auf den deutschen Positionen für die Tigers Tübingen. Da hätte sie es wesentlich schlechter treffen können. Da haben sie das genutzt, dass er so lange noch auf dem Markt war und einen vernünftigen Spieler bekommen.
Die Tigers insgesamt auf der deutschen Position mit vielen gegangen, die in der Pro A eine ordentliche Saison gespielt haben, eine gute Saison gespielt haben. Gianni Otto beispielsweise, Matthäus Seric, Till Jönke, Daniel Kepler, Timo Lahnmüller auch. Das sind alles Jungs, die man so im süddeutschen Raum ziemlich gut kennt, wenn man da den Jugendbasketball auch verfolgt hat. Die kommen aus den Jugendprogrammen von Ludwigsburg, von Ulm, von Tübingen selbst. Die wollen da jetzt für Furore sorgen. Einen, den hast du beobachten können, Robert, das ist Erol Ersek, denn der kommt aus der Jugend von den Münchnern, spielt aber seit letzter Saison für die Tigers Tübingen und performt dort auch ganz gut und hat auch vielleicht die Möglichkeit, bald einen deutschen Pass zu haben, ne?
Ja, das soll passieren. Zu Saisonbeginn soll er das Ausländerkontingent nicht mehr belasten. Ist ein spannender Spieler. Ist Österreicher, ist in Wien aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Die Eltern sind aber chilenischer bzw. türkischer Abstammung. Also da ist ein wilder Mix, wahrscheinlich auch aus vielen Basketballkulturen dann dabei. Und der Junge kann scoren und darf sich jetzt in der BBL beweisen, hat sich sukzessive nach oben gearbeitet. Könnte ein Sympathieträger in Tübingen werden.
Ja. Rupert, warum reicht es trotzdem nicht für einen besseren Platz als Platz 18 für die Tübinger aus aktueller Sicht?
Spielen es wahrscheinlich mehrere Faktoren eine Rolle. Einerseits, dass man generell skeptisch ist bei den meisten Aufsteigern. Dann kommt hinzu, dass es sehr wenig bewiesene Spieler sind auf einem hochklassigen Niveau. Dass man vielleicht auch den einen oder anderen gar nicht so gut kennt. Das muss man ja auch mal dann zugestehen, dass man nicht ganz so tief in der Materie vielleicht drinsteckt und die Jungs total zu überraschen wissen. Und was mich auch ein bisschen davon abgehalten hat, sie höher einzustufen, dass sie, was ja eigentlich gut ist und auch verdient ist, dass ich aber trotzdem immer ein bisschen skeptisch sehe, einen großen Teil oder einen gewissen Teil ihres Zweitligateams mitgenommen haben. Man muss ja immer schauen, auch wenn die Mannschaft eine überragende Zweitligasaison gespielt hat, du eine Kontinuität warst, was da vergangene Saison gespielt hat, das war eine sehr gute Zweitligamannschaft, aber eben mit dem Zusatz einer Zweitligamannschaft. Es ist nicht automatisch eine erstligatauchliche Mannschaft. Und das ist immer so ein bisschen das Risiko, wenn man als Aufsteiger zu viel der Meistermannschaft oder der Aufstiegsmannschaft mitnimmt. Es kann natürlich auch sehr, sehr gut funktionieren, weil man sich kennt, weil die Rollen klar sind, weil eine Kontinuität besteht. Würde ich den Tigers in dem Zusammenhang natürlich auch gönnen.
Ja. Danny Jansson übrigens auch, Thema Kontinuität auf der Trainerposition, nach wie vor mit am Start, jetzt mal als Erstligatrainer bekommt er also seine BBL-Chance. Die Tübinger vertrauen da ihrem Coach völlig zu Recht. Er hat in den letzten 2 Jahren unglaublichen Job gemacht und vor allem junge Spieler entwickelt. Also wir werden sehen, wo es für die Tübinger hingeht. Wir haben sie aktuell auf Rang 18. Lass uns eins nach oben gehen. Die Basketball-Löwen Braunschweig haben wir auf Platz 17, Ruppi. Der Rang, der durchschnittliche Rang war nicht ganz so schlecht, ne?
Nee, der durchschnittliche Rang, lass mich nachschauen, war 14,9. Aber es gab eben eine Reihe Teams, die noch minimal besser bewertet wurden. War ich ein bisschen erstaunt, dass die Braunschweiger auf Rang 17 gelandet sind. Wir hatten jetzt in den letzten Folgen ja eigentlich immer Zuversicht so ein bisschen suggeriert, dass das Ganze vernünftig aussieht, dass sie da gute Spieler zusammengeholt haben, die Puzzleteile passen, da auch viel Potenzial in dem Team steckt. Und dann sind sie doch auf Rang 17 gelandet. Wir haben ja einen hier im Podcast dabei, der sie sehr negativ gesehen hat. Der kann das gleich mal begründen, warum sie so tief sind. Aber ich traue ihnen mehr zu. Ich glaube nicht, dass Braunschweig der zweite Abstiegskandidat hinter den Tigers Tübingen ist.
Ruppi, ich denke, du spielst auf meine Person an. Ich sehe sie auch nicht zwingend als Abstiegskandidat. Ich sehe kaum Abstiegskandidaten, beziehungsweise viele Abstiegskandidaten. Tübingen ja, so ist sicher der krasseste Außenseiter. Und ich glaube, das zeigen auch diese Durchschnittswerte in unserem Ranking. Die Braunschweiger mit 14,9. Wenn wir mal zum Team auf Platz 13 schauen, ohne es zu verraten, das hat 13,4. Das heißt, da haben wir 5 Teams wirklich in einem sehr, sehr schmalen Korridor, bei denen ich alle die Gefahr sehe, dass die da hinten reinrutschen könnten. Vielleicht gibt es auch sonst noch ein Team, das weniger stark performt. Das haben wir ja auch jeden Sommer, jeden Spätherbst wieder, dass der Saisonstart schwerfällt. Bei den Braunschweigern sehe ich einfach noch sehr viele Fragezeichen. Ein Plus ist ganz klar der Coach, Jesus Ramirez, der hat bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter BBL-Coach ist. Was die Mannschaft angeht, haben sie natürlich schon einen enormen Aderlass, vor allem auf den deutschen Positionen, wenn man an Robin Amaes und Weltmeister David Krämer denkt. Das waren mit die beiden besten deutschen Scorer der gesamten Liga. Die sind weg und die wurden ersetzt durch Ferdinand Zülker, der aus Belgien zurückkam. Aber das war's dann schon auch. Also da müssen viele junge Spieler in die Bresche springen. Und da ist vor allem, was die Tiefe angeht, der Kader der Basketball-Löwen Braunschweig nicht unbedingt der tiefste in diesem Konglomerat im potenziellen Tabellenkeller.
Ja, ich bin dabei bei Robert. Wenn wir mal auf die Abgangsseite schauen bei den Basketball-Löwen Braunschweig, die es übrigens auch schon vergangene Saison lange sehr, sehr schwer hatten, sich dann letztendlich in der Liga zu halten. Aber wenn wir da mal gucken, Robin Amaes, David Krämer, Benedikt Turudic, der jetzt auch bei den Telekom Baskets ist, Divine Miles, der unter der Saison gekommen ist, gut performt hat, Dustin Sliva, der hervorragend performt hat, auch unter der Saison gekommen ist, Braden Hobbs, der seine Karriere beenden musste, Luke van Sloten, der immer zumindest als entwicklungsfähiger Spieler galt, auch wenn er da vielleicht der Erwartung ein bisschen hinterhergehangen ist, aber das sind alles namhafte Abgänge bei einem Team, das sowieso schon nicht ganz so sicher war, und genau diese Fragezeichen, die Robert auch schon beschrieben hat, die stellen sich mir nach wie vor. Ferdinand Zilka hat eine gute Saison gespielt in der Benelux-Liga, hat aber gleichzeitig natürlich jetzt eine große Aufgabe, das Ganze in der BBL zu wiederholen. Mit Martin Peterka kommt einer, der sich in Frankreich überhaupt nicht wohlgefühlt hat, sich nicht durchsetzen konnte, zurück an alte Wirkungsstätte. Aber das ist jetzt für mich auch kein typischer Go-To-Guy für eine BBL-Mannschaft aus dem Mittelfeld. Also ich glaube, dass die Basketball-Löwen Braunschweig, wie schon in den letzten Jahren, sich schwer tun. Es wird darauf ankommen, was Ramirez am Schluss aus dieser Mannschaft rausholt. Aber vom Talentlevel her sehe ich sie auch unter den letzten beiden und bin deswegen auch mit diesem Platz 17, kann ich mich identifizieren mit den Braunschweigern. Ich bin gespannt, aber ich würde sie da einkategorisieren, wo sie aktuell sind. Natürlich haben sie noch ein paar Jungs auf der Bank, die sich auch entwickeln können. Gilson Bango, der auch bei der WM mit dabei war. Und es gibt noch ein paar andere Jungs, die da auf jeden Fall Potenzial haben. Sananda Fru und die beiden Tischlers mal zuallererst genannt. Aber natürlich halt einfach mit großen Fragezeichen versehen. Entsprechend wird es sehr spannend zu sehen sein, wie sich diese Mannschaft entwickelt. Der einzige Vorteil, den sie wirklich haben könnten, ist, dass sie eine junge Mannschaft sind und junge Mannschaften performen häufig hinten raus erst so richtig gut in der Saison. Die entwickeln sich stärker als andere Mannschaften. Das könnte ein Trumpf der Braunschweiger sein. Okay, lass uns weitergehen. Platz 16 und da wird es dann schon richtig namhaft und ja, ich glaube, das sitzt erstmal. Da sind nämlich die Bamberg Baskets, Rupert.
Das sitzt auf jeden Fall. Unvorstellbar noch vor ein paar Jahren gewesen, dass hier eine Power Ranking, nicht mal in einem Euroleague Power Ranking, auf Platz 16 auftauchen und jetzt sind sie das hier in der BBL. Ein Durchschnittsrang von 14,4. Die Variation bei Bamberg war jetzt, ich lass mich mal kurz nachschauen in meinen Aufzeichnungen, aber die war meines Wissens nicht so groß. Bei den Braunschweigern gingen die Meinungen doch sehr auseinander von Platz 9 bis Platz 16. Bamberg wird durchschnittlich, ist da gut eingeordnet. Von Platz 12, das ist die positivste Einschätzung, Platz 16 ist die schlechteste Einschätzung. Da werden die Bamberg Baskets verortet. Und ich muss auch sagen, gar nicht mehr so überraschend, weil wenn man sich die Mannschaft anguckt, das ist schon ein deutlicher qualitativer Rückschritt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da sind viele Importspieler, die unbewiesen sind, die nicht höher gespielt haben oder die als Rookie vom College gekommen sind. Da sind deutsche Spieler, die kleine Rollen zuletzt hatten. Es gibt natürlich mit Carsten Tada einen Anführer, der schon alles gesehen hat, der aber auch mittlerweile 34 ist und sicherlich nicht mehr in dieser ganz großen Rolle zutage treten kann. Lukas Herzog, der eher geringere Spielanteile zuletzt hatte. Kevin Wohlrath, der bei Bamberg ja auch eher eine kleine Rolle gespielt hat. Dann gibt es Patrick Heckmann, immer solide, zuletzt aber auch gesundheitlich außer Gefecht gesetzt. Und Philipp Stanic, der sicherlich auch für einige Minuten gut ist, aber auch nicht das Top-Top-Potenzial noch besitzt. Und ich bin auch immer noch etwas so am Zweifeln, ob das mit Oren Amiel passt, die bisherigen anderthalb Jahre, die er da gecoacht hat. Es gab keine wirkliche Stringenz in den Coachings. Es gab immer katastrophale Phasen, dann gab es wieder gute Phasen, dann dachte man, sie haben die Kurve gekriegt und dann hatten sie sie doch wieder nicht gekriegt. Jetzt die letzten Testspielergebnisse, auch wenn man Testspiele nicht überbewerten sollte, machen ja auch nicht so Hoffnung. Jetzt sind sie gegen die slowakische Mannschaft mit 49-68 verloren. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn Bamberg richtig lange im Abstiegskampf drin ist.
Ja, Robert hat, glaube ich, auch weniger mit der deutschen Rotation zu tun. Die finde ich eigentlich noch okay. Die ist so für ein Mittelfeldteam eigentlich in Ordnung. Ich glaube aber mit der Rotation auf den ausländischen Positionen vor allem, wo du dann auch wirklich Leistungsträger brauchst, um sicher in dieser Liga zu bleiben, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit der Einschätzung.
Ich glaube, da tun wir uns alle schwer. Das sind große Unbekannte, die da in Bamberg jetzt aufgeschlagen sind, denn es wurden ja im Endeffekt alle Importprofis ausgetauscht. Da ist allen voran ein Patrick Miller, der absolute Go-To-Guy war auf der 1, der ist weg. Gabriel Tschatschaschwili ist weg. Aber auch deutsche Leistungsträger wie Christian Senkfelder oder auch Spencer Reeves, der zwar nie immer den kompletten Durchbruch geschafft hat, der aber auch wichtige Impulse setzen konnte, die sind alle weg. Und dann kommen jetzt viele Spieler, die man nur aus ganz kleinen europäischen Ligen kennt, die vom College kommen, die aus Kanada kommen. da müssen schon viele dieser Wetten aufgehen. Da muss das Scouting richtig gut gewesen sein. Dafür war Bamberg die letzten Jahre aber auch nicht unbedingt bekannt jetzt für das brillante Scouting von jungen, unbekannten Spielern, die dann den großen Durchbruch schaffen und durch die Decke gehen. Daher Bamberg, ja, es ist auf jeden Fall der günstigste Kader der letzten Dekade in Bamberg wahrscheinlich. Und ja, nicht ohne Grund zunächst jetzt mal im hinteren Tabellenviertel verortet.
Ja, hinteres Tabellenviertel ist dann auch noch die nächste Mannschaft, die wir jetzt besprechen wollen, nämlich die HK Merlins Crailsheim, die bei uns auf der 15 landen, nur 0,1 Prozentpunkte oder 0,1 Plätze besser als die Bamberger, deswegen auf der 15 und nicht auf der 16, also auch in Abstiegsnähe. Ich habe die Crailsheim in der Offseason viel verfolgt, gerade die Testspiele, sehr eng da immer dran gewesen. Die haben jetzt natürlich ein riesengroßes Problem und das heißt, da der fehlende Bogdan Radosavljevic. Robert, ich glaube, die deutsche Rotation, die Crailsheimer immer so als Säule genutzt haben, ist damit schon so ein bisschen angebröckelt.
Ja, die ist sehr angebröckelt. Aktuell haben wir hier 5 deutsche Spieler, von denen jetzt nicht alle schon massiv BBL-Erfahrung haben. Ich denke da an Louis Wulff und Elias Baget, die in der BBL bisher gar nicht, beziehungsweise nur eine sehr, 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 sehr kleine Rolle gespielt haben. René Kinzeka auch schon länger jetzt in Crailsheim, aber da auch nie der Mann gewesen, der hier wirklich massiv Entlastungsminuten gibt. Und dann bleiben die alten Haudegen Mo Stucky und Fabi Black. Und das war's dann, was die deutsche Rotation angeht. Dazu auch die Imports komplett ausgetauscht. Ähnliche Situation wie in Bamberg. Bei den Imports große Fragezeichen, die deutsche Rotation vielleicht auch, was die Erfahrung in der Breite angeht, noch ein bisschen hinter der Bamberger einzuschätzen. Daher auch bei den HK Merlins, zumindest Stand Mitte September, nicht überraschend, dass die in unserer Redaktion eher im hinteren Tabellenabschnitt eingeordnet werden.
War ja interessant, die HK Merlins wollten eigentlich nur mit 5 Spielern auf den ausländischen Positionen in diese Saison reingehen, um dann den Kader möglichst spitz zu halten, um da die Verantwortung sehr genau zu verteilen. Natürlich auf Mo Stucky, Fabi Black. Bei Boggy war auch damit gerechnet worden, dass er natürlich spielen kann. Ist wegen Arthrose in der Schulter jetzt nicht mehr möglich. Musste da seine Karriere vorab beenden. Ja, Ruppi, wenn man so die Testspielergebnisse anguckt, ist da sehr vieles variabel. Also du hast immer mal wieder einen Spieler, der explodiert, der dann 20 plus macht und dann im nächsten Spiel aber bei 3-4 Punkten stehen bleibt. Fabi Black auch nicht so richtig stabil gewesen im letzten Jahr. Ich glaube, das könnte die große Achillesferse der HK Merlins werden, oder?
Ich habe die Testspiele nicht gesehen, ich habe nur Statistiken gesehen und Ergebnisse mitbekommen, dass da mal ein überraschender Sieg dabei war, unter anderem gegen Heidelberg, dann aber gegen das gleiche Team auch wieder eine deutliche Niederlage und ein paar höhere Pleiten auch dabei gewesen. Ich kann mich jetzt nicht wirklich elaboriert dazu äußern, was die Stärken und Schwächen der Mannschaft bislang in der Vorbereitung waren. Ich kann mir aber von dem, was du sagst, so ein bisschen zusammenreimen, das, was ich auch, wo wir auch gleich zu kommen, bei den Towers ein bisschen beobachtet habe, dass bei den Imports vielleicht noch nicht wirklich klar ist, wer welche Rolle hat, wer wann die Verantwortung übernehmen muss und wer wann genau als eben die 20 scored und wer wann etwas passiver und aktiver sein muss, dass ich das vielleicht noch finden muss im Lauf der kommenden Wochen, wobei natürlich die Zeit drängt. Und bei Crailsheim hatten wir auch übrigens eine ganz große Bandbreite an Einschätzungen von Platz 9 bis hin zu Platz 17.
Ja, also auch da noch unsicher, wo der Weg hingeht, der aktuelle Kader, eben wegen der dünnen deutschen Rotation. Du hast es sehr gut zusammengefasst, Robert, außer Stucky und Black, da eigentlich keiner mit wirklich BBL-Erfahrung. Da müsste es wirklich ein Upset geben, dass du da einen dritten deutschen Spieler noch mit reinbekommst, der dann ein bisschen die Spielzeit auch verbreitern kann, weil eine reine Achterrotation, damit wirst du nicht durch 34 Spieltage plus etwaige Play-Ins oder Play-Offs dann durchrutschen. Also das kann tricky werden dort in Crailsheim. Okay, lass uns Platz 14 machen und Ruppi, da geht natürlich an dich die allererste Frage. Die Hamburg Towers, deine Mannschaft, die du vor Ort immer wieder siehst, auch in der Preseason jetzt schon öfter mal gesehen hast, Platz 14 für die Hamburger.
So ist es.
Ja, wie bewertest du das?
Passt. Ich hab sie auf Platz 12 bewertet. Natürlich vielleicht, weil es der Standort ist, an dem ich mich bewege, hauptsächlich vielleicht so ein bisschen rosarote Brille. Vielleicht weiß ich auch etwas dezidierter, was die Spieler können. Aber ich glaube, von Platz 10, wenn alles wirklich zusammenläuft, Play-Ins bis harter Abstiegskampf, ist da alles drin bei den Towers. Bislang haben sie in der Vorbereitung 5 von 7 Testspielen verloren, haben sich mitunter aber auch ordentlich präsentiert. Das war jetzt keine absolute Katastrophe. Man kann schon ein paar Tendenzen mittlerweile rauslesen. Das hatten wir ja schon häufiger, dass es eine klare Idee gibt, dass die Mannschaft schnell spielen soll, viele Dreier werfen soll, hart verteidigen soll. Jetzt auch kein so großes Geheimnis, dass sich das eigentlich jeder Coach wünscht. Dass die Mannschaft aber ein wenig mehr Rückgrat zu besitzen scheint als die letztjährige Mannschaft, dass sie sich von einem kleinsten Sturm nicht direkt umknicken lässt, sondern dass sie widerstandsfähig bislang immer waren, eigentlich jedes Mal zurückgekommen sind, wenn der Gegner einen Run gestartet hat, davon sich nicht haben entmutigen lassen. Was ich tatsächlich noch so ein bisschen als Problem sehe, ich habe es eben bei Kreisheim angedeutet, dass sie ja viele Importspieler hatten, die in unteren Ligen dafür größere Rollen gespielt haben. Und die müssen sich jetzt erstmal aneinander anpassen. Da mangelt es noch so ein bisschen an der Abstimmung, weil Leute, die den Ball sehr viel in der Hand gehabt haben, plötzlich den Ball sehr viel seltener in der Hand haben. Und das sorgt dann dafür, dass ein Spieler mal 20 Punkte im nächsten Spiel hat, was die Towers auch immer wieder betonen. So, jeder Ami kann jeden Abend 20 Punkte scoren. Das Problem ist, am nächsten Abend scoret er 4 Punkte und nimmt 2 Würfe und steht relativ teilnahmslos, jetzt übertrieben formuliert, recht lange auf dem Feld rum. Und ich glaube, das muss ich noch so ein bisschen zusammenfügen, dass ein klares Verständnis ist, wer was genau zu tun hat und wann.
Ja, was mich ein bisschen gewundert hat bei den Hamburgern, es hat, glaube ich, ausnahmslos keinen Experten gegeben, der nicht gesagt hat, der Kader im letzten Jahr war zu dünn für Eurocup und BBL. Die Kaderdichte, also ich sag mal, die Kaderquantität ist nicht gestiegen, die Spielerquantität ist nicht im Kader gestiegen. Wie bewertest du das? Also ich finde, die Frage ist doch die, wenn das die Towers nicht als Problem erkannt haben, was sie scheinbar nicht getan haben, sonst hätten sie es geändert, und sie wieder in eine Richtung rutschen, in der sie nicht sein wollen, ich glaube, Tabellenplatz 14 dürfte nicht zufriedenstellend sein, dann muss man doch sagen, irgendwas ist da falsch gelaufen. Kaderplanung, Sportdirektor, Trainer, irgendwo muss irgendwas schiefgelaufen sein, oder?
In der vergangenen Saison?
Genau.
Das war ja offenkundig, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und das hatten wir auch lang und breit schon ausdiskutiert und geschrieben, dass es da auch ein großes Führungsproblem gab, dass der eine oder andere Spieler, wenngleich er so menschlich ganz okay war, einfach an dem Teamkonzept nicht wirklich gepasst hat. Und dann hat er die Saison einmal wirklich so einen Abwärtsstrudel angenommen und es ließ sich einfach nicht mehr stoppen, wirklich diese Blutung.
Ja, ich wollte eher darauf raus, dass, falls sich das nicht ändert, also falls die Hamburger jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg haben sollten, dass man dann tatsächlich drüber nachdenken muss, wer macht das eigentlich alles? Also wer ist wofür zuständig? Aber das ist vielleicht dann eine Geschichte, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass sie in der Region landen, wo wir sie aktuell als in der Leistungsfähigkeit einschätzen. Vielleicht eine Frage, die sich noch zu früh stellt und entsprechend jetzt noch nicht beantwortet werden kann.
Genau, lassen wir sie erstmal spielen.
Genau, lassen wir sie erstmal spielen. Dann lass uns weitergehen zu Platz 13. Robert, der MBC auf Platz 13. Das ist, glaube ich, wäre ein Ergebnis, womit sie zufrieden sind.
Ja, glaube ich auch. Der MBC hat, finde ich, auch eine ganz ordentliche Mannschaft beieinander. Also da ist dieser deutsche Kern um Kostja Muschidi, der ja schon ein bisschen das Aushängeschild ist. Da ist ein Martin Bräunig, da ist ein John Bryant, der sich in der Vorbereitung wieder mit ganz gutem offensiven Touch präsentiert. Von den Imports Charles Callison zwar aktuell verletzt, aber den hat man gehalten. Stefan Chelts hat man auch gehalten. Da weiß man, was man bekommt. Das ist ein solider Rebounder, das ist ein Arbeiter. Stefan Bircevic wurde verpflichtet. Das ist ein alter Weggefährte von Coach Predrag Krunic. Das wirkt für mich so, als hätte das Ganze Hand und Fuß. Und ich traue dem MBC wirklich einen Platz im gesicherten Mittelfeld in jedem Fall zu.
Problem könnte werden, Ruppi, wenn sich einer der deutschen Leistungsträger verletzt, vor allem wenn es längerfristig sein sollte. Ne? Mit John Bryant, Martin Bräunig und Kostja Muschidi hast du zwar drei, die sich auf BBL-Level bisher bewiesen haben. John Bryant ist aber eher im Herbst seiner Karriere. Also hast du zwei, die wirklich in der Blüte stehen mit Muschidi und Bräunig. Wenn da einer davon ausfällt, dann wird die Rotation schon arg kurz.
Ja, ich glaube auch, ein John Bryant hat immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle für sein Alter und vor allem mit seinem deutschen Pass oder generell auch. Aber du sprichst es an, dahinter wird es dann auf den deutschen Positionen etwas dünner mit Akteuren, die sich zumindest bislang noch nicht in der BBL bewiesen haben. Das ist, steht ja außer Frage, dass sie das alles vielleicht drauf haben und machen können. Aber so wirklich viel mehr als durchblitzen lassen haben sie das Potenzial bislang nicht. Glaube aber, dass der Ansatz trotzdem funktionieren kann, weil die deutschen Spieler, die drei, die sie haben, die sind gut. Das sind gemachte, gestandene Bundesligaspieler. Gerade in Kostja Muschidi, dass man den weiterhalten konnte, ist ja grandios. Und die Importspieler, wie Robert eben richtigerweise meinte, die haben eine gute Qualität. Und der MBC ist anscheinend auch so ein bisschen diesen Kreis am Weg gegangen, sich da auf die Mannschaft, auf die Qualität in der Spitze zu konzentrieren. Dass man dadurch vielleicht mal das ein oder andere Spiel gewinnt und darauf achtet, dass man den ein oder anderen etwas stärkeren Leistungsträger dadurch kommt und das dann an den hinteren Kaderspots einzusparen. Ich denke, das klingt nach einem vernünftigen Rezept für eine Mannschaft wie den MBC und freue mich auch, Predrag Krunic in der Bundesliga zurückzuhaben. Ich glaube, da werden wir sehr, sehr klare Spielweise zu sehen bekommen, so Identität, für die der MBC steht. Und das ist etwas, was für Abstiegskandidaten oder Teams, die im Abstiegskampf sind, immer wichtig ist, dass man eine klare Identität hat, was hat, woran man sich festhalten kann. Deswegen MBC, schätze ich, dass die packen das.
Robert, war ja lustig, als wir da Teammanager Geisler bei uns oder Geschäftsführer Martin Geisler bei uns im Podcast hatten, vergangene Saison, wo wir gefragt haben, Defense existiert seit Jahren in Weißenfels nicht, ob das gewollt ist, und er gesagt hat, eigentlich ist das nicht gewollt. Es passiert halt immer mal wieder. Ich glaube, unter Predrag Krunic, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wird es eine andere Herangehensweise geben, weil ich kann mir insofern nicht vorstellen, dass der auf seine Defense verzichtet.
Nee, also wenn das passiert, dann muss es an der Luft in Weißenfels liegen. Ja. Also Predrag Krunic wird das sonst nicht zulassen.
Wird es jetzt eine Änderung der Spielweise wahrscheinlich geben, oder? Also soweit es abzuschätzen ist bisher.
Und gut möglich, dass sich der Fokus zumindest ein bisschen mehr auf die Verteidigungsarbeit richten wird.
Ja, dann haben wir zwar nicht mehr die höchsten Scores, die jemals erzielt wurden in einem Spiel wie unter Ingo Freier, aber dafür ein bisschen mehr Spielkultur auch, was die Defensive angeht. Da sind wir also gespannt. Der MBC eingeschätzt auf Platz 13 im aktuellen Stärkenverhältnis bei uns im Big Power Ranking. Werden wir mal sehen, wie die da in die Saison reinstarten. Vechta haben wir auf der 12, sogar noch über dem MBC. Das Team, das ebenfalls aufgestiegen ist, neben den Tigers Tübingen, aber irgendwie scheinbar vielversprechender ist, Robert.
Ja, ich würde Rastatt Vechta sogar mehr zutrauen als Rang 12. Ich sehe das Team schon auch als legitimen Anwärter, zumindest auf die Play-In-Plätze. Haben jetzt auch die letzten Testspielergebnisse gezeigt, haben in Oldenburg gewonnen, deutlich gewonnen. Oldenburg, ein Team, das ja potenziell Top 4, Top 5 gesehen wird. Und Vechta, glaube ich, mit einer guten Mischung bei Coach Ty Harrelson. Man hat wichtige Spieler gehalten, Chip Flanagan, Ryan Schwieger vor allem, und hat dann auch wirklich namhafte Spieler dazu bekommen. Denn Wes Iwundu mit viel NBA-Erfahrung, ein Sirius Williams, den wir aus Würzburg kennen. Man hat Spencer Reeves geholt aus Bamberg. Luke van Sloten kommt nach Hause, nach Vechta, wo er ausgebildet wurde. Auch viel BBL-Erfahrung. Also ich glaube, dass vor allem mit dieser Aufstiegs-Euphorie im Rücken in Vechta einiges möglich sein wird.
Ruppi, aber ich glaube, Fragezeichen gibt es doch noch genug, gerade auf den deutschen Positionen, inwieweit die Jungs dann auch auf BBL-Level abliefern können. Joschka Ferner, Joel Aminu, das sind schon starke Pro-A-Spieler gewesen, sehr starke sogar. Aber auf BBL-Level haben sie es halt noch nicht so gezeigt, dass sie da tatsächlich auch eine Mannschaft mittragen können. Auch Spencer Reeves übrigens noch nicht endgültig gezeigt, dass er da auf diesem Level mitzocken kann. Luke van Sloten auch hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben im letzten Jahr. Also ich glaube, gerade auf den Positionen wird es da dann schon auch drauf ankommen, dass es wertvolle und gute deutsche Minuten gibt, oder?
Ja, ich glaube, dass die Jungs schon sich größtenteils in der BBL beweisen könnten und das auch hinkriegen. Also gerade ein Joschka Fernandes oder ein Joel Aminu, das ist seit Jahren bekannt, was die für ein Talent, für ein Potenzial haben. Da wartet man eigentlich nur drauf, dass es auch mal auf der größten Bühne durchblitzen lassen kann. Jetzt kann man sagen, okay, die sind lang genug dabei und haben es trotzdem noch nicht geschafft. Woran kann das liegen? Es sind sicherlich eher Rollenspieler für die hinteren Plätze, aber Fechter hat ja ansonsten auch noch so Van Sloten, glaube ich, wird in einer größeren Rolle in seiner Heimat vernünftig funktionieren. Tommy Cusy hat das in Ludwigsburg schon gezeigt, was er kann. Spencer Reeves punktuell in Bamberg, das ist jetzt ein stabileres Umfeld in Fechter mit klaren Aufgaben, denke ich, das könnte funktionieren. Und wen wir auch noch vergessen haben, auf den ich mich wahnsinnig freue, also einerseits haben wir Nat Diallo vergessen und andererseits haben wir Johan Grünloh bislang noch nicht aufgezählt.
Stimmt, richtig.
Das finde ich super interessant. Also ein junger, riesengroßer deutscher Spieler, eine absolute Maschine, was die Blocks und Rebounds angeht. Ganz tolles Talent und dass Fechter in der Lage ist, so einen Spieler jetzt immer noch zu behalten und ihm die Möglichkeit zu geben, Bundesliga zu spielen, finde ich großartig. Ich bin echt gespannt, was er in seiner ersten BBL-Saison auspacken kann.
Zweite Mannschaft von Fechter ist ja auch aufgestiegen in die Pro A. Die zocken jetzt also erste und zweite Liga. Hat es, glaube ich, bisher nur einmal gegeben bei Ratio Farm Ulm, wo die erste in der ersten Liga und die zweite in der zweiten Liga gespielt hat. Im Fußball nicht möglich, im Basketball ist es möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Fechter tatsächlich das Potenzial abruft, was ihr prophezeit. Ich habe trotzdem noch diese Fragezeichen im Kopf und bin mir nicht ganz sicher, wer die großen deutschen Rollen, die dicken Spielzeiten auf den deutschen Positionen übernehmen soll. Lass mich da aber gerne überraschen vom ein oder anderen Spieler, muss ich euch ehrlich sagen. Fechter also auf der 12 bei uns. Würzburg haben wir auf der 11. Robert, du hast den Bericht bei uns im Sonderheft geschrieben. Für alle, die keine Abonnenten sind, das gibt's ab dieser Woche am Kiosk für euch zu kaufen. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Da sind alle Mannschaften nochmal ganz detailliert von den Reportern vor Ort für euch beschrieben. Da gibt's Playercards, da gibt's Kader, da gibt's Analysen zu allem drum und dran. Auch wie die taktisch auftreten werden. Robert, hau raus. Würzburg, du hast es, glaube ich, geschrieben auf der 11.
Ja, Würzburg jetzt noch kürzlich mit einer Neuverpflichtung. Basumana Kone kommt zurück in die Bundesliga. Ersetzt zwar nicht positionsmäßig, aber zumindest was die Nationalität angeht, Phil Hartwig, der nach Göttingen gegangen ist, und macht einen guten Würzburger Kader schon rund. Also da ist der deutsche Königstransfer ganz klar Max Ugray, der aus Heidelberg kommt. Das war dort ein stocksolider BBL-Bigman. Und man hat viel ansonsten auch BBL-Erfahrung geholt. Otis Livingston, Isaiah Washington, Owen Klaassen. Javon Bass, ein ganz wichtiger Rollenspieler, ein Glue Guy. Glaube ich, war sogar die erste Verpflichtung in diesem Sommer. Und mit Zach Seljas, einen Spieler, der vielleicht der Topspieler der abgelaufenen Pro-A-Saison war. Den hat man aus Tübingen nach Würzburg lotsen können. Also man hat diese Abgänge, die durchaus namhaft waren, Stan Whittaker, Cam Hunt, wirklich gut kompensiert und das wirkt rund. Und das, glaube ich, ist auch wieder einmal der Handschrift von Coach Sascha Filipowski zu verdanken.
Mhm. Ruppi, wir hatten letztes Jahr bei den Würzburgern eine Art Midrange-Game etabliert, das so grundsätzlich eigentlich gar nicht geplant war vor der Saison, sondern Filipowski hat darauf reagiert, dass eben Whittaker, dass eben Cam Hunt da die Würfe aus der Midrange gut getroffen haben und hat dann das System auf die beiden zugeschnitten. Also es ist erst ein sehr reaktiver Coach, was das Ganze angeht, guckt sich den Kader an und schaut dann, wo die Stärken sind und platziert oder impliziert dadurch dann sein Spielsystem. Was können wir denn dieses Jahr von dem Kader erwarten? Ist das mehr offensiv geprägt, weil Otis Livingston jetzt nicht der beste Guard-Verteidiger ist? Ist das mehr Kampf mit Max Ugray zum Beispiel und Owen Klaassen vor allem?
Ich glaube, man wird schon einen eher offensiven Mix haben. Du hast mit Otis Livingston, wie du meinst, einen Point Guard, der als Spielmacher vor allem in der Offensive seine großen Stärken hat, was er auch in der Vorbereitung schon ein paar Mal gezeigt hat. Basu Kone, der jetzt kurzfristig dazugekommen ist, ist sicherlich auch ein Guard, der sehr schnell ist, der seine Freiheiten braucht und unter Filipowski sicherlich bekommen wird. Darius Perry hat Qualitäten im Scoren, ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Isaiah Washington ist bekanntermaßen jemand, der auch weiß, wo der Korb hängt. Aber auch die Spieler, die dann auf den größeren Positionen kommen, so ein Zach Seljas ist in der Lage, auch mal das Feld breit zu machen. Max Ugray ganz genauso, auch wenn er auch seine kämpferischen Qualitäten hat. Du hast aber auch einen ganz guten Mix. Also ich glaube, es wird so ein, kann so eine Offense, kann es auch so ein gutes Pace-and-Space-Team werden, was viel Abschlüsse, was auch ein paar mehr Abschlüsse von draußen generiert, weil du eben Javon Bess hast, der unheimlich wichtig ist, der dir 40% der Dreier reinknallt, zugleich aber auch in der Verteidigung den Ton setzt auf den Guard-Positionen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt noch und wen sie jetzt noch holen als so Interims-Center. Da gibt's ja auch immer noch die Frage, wie man die Position jetzt erstmal vorübergehend besetzt. Aber die Mannschaft macht einen Eindruck, der wesentlich mehr Grund für Optimismus versprühen lässt als in der vergangenen Saison, wo wir alle noch deutlich skeptischer waren.
Ja, und dann am Schluss eines Besseren belehrt wurden. Eine der Überraschungsmannschaften der vergangenen Saison, die Würzburg Baskets. Mal schauen, wo der Weg dieses Jahr hingeht. Wir haben sie auf jeden Fall auf Platz 11 und das wäre ein Platz entfernt, also würden sie ganz knapp die Play-Ins verpassen. Auf diesem Play-In-Platz steht die BG Göttingen aus unserer Sicht, Robert.
Ja, ein Team, das für mich fast die größte Amplitude mitbringt. Ich weiß nicht, wie es in unserem Ranking war, Rupi, aber denen traue ich viel zu, von Platz 6, 7 bis hin, aber auch irgendwie Tabellenkeller. Das ist eine Mannschaft, die lässt sich für mich noch sehr, sehr schwer greifen. Die hat viel Potenzial, aber irgendwie Potenzial in beide Richtungen.
Rupi, beantworte die Frage gerne auch mit der Frage noch im Hintergrund, was dann das internationale Geschäft mit der BG machen würde.
Also die Frage zur Amplitude kann ich simpel beantworten, das ist korrekt. Die Göttinger hatten die größte Amplitude, einmal auf 7 gerankt und einmal auf 16 und alles andere liegt dazwischen. Die Frage nach dem internationalen Geschäft würde ich noch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, das ist eher erstmal eine gute Sache gewesen, dass sie Champions League Qualifikation spielen, um vielleicht einen kleinen Hebel mehr zu haben im Spieler-Recruiting. Ich würde darauf wetten, dass sie die Champions League Quali eher nicht schaffen, weil das schon knüppelhart ist. Dann spielen sie im Europe Cup. Das ist ein überschaubar und machbares Programm, zumindest erstmal mit 6 Vorrundenspielen. Dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht Hardcore Euro Cup oder Euro League, was eine Mannschaft da völlig rausbringt. Hilft doch, glaube ich, einem relativ neu zusammengestellten Team sich zu finden, indem sie mehrfach wöchentlich spielen, hilft auch Olivier Foucault als Trainer, seine Wiederholungen reinzubekommen, jetzt seit längerer Zeit mal wieder in der Cheftrainerposition zu sein. Ich sehe es aber auch ähnlich wie Robert, dass das Team in viele Richtungen ausarten kann. Am Anfang, als die Mannschaft so zusammengestellt wurde, hatte ich eigentlich eher ein gutes Gefühl. Jetzt auch gerade, wenn man sich die Testspiele anschaut, das sah alles nicht so vernünftig aus. Dann hat sich Harper Kemp noch verletzt, fällt jetzt ein paar Wochen aus. DeAndre Burns war eine Zeit lang nicht verfügbar. Ich weiß es wirklich nicht, was bei den Göttingern drin ist. Die deutsche Rotation ist auch gut. So, die ist halbwegs tief. Das sind alle Leute, die was drauf haben. Aber auch in der Spitze fehlt so ein bisschen und auch bei den Importspielern. DeAndre Burns hat in eher mäßigen Ligen immer sehr gut performt. Ich weiß aber nicht, ob er auch dazu jetzt in der Bundesliga in der Lage sein wird. Umoja Gibson ist ein absoluter Rookie, der als Guard mit ihm zusammenspielt. Ja, Feder Žugić, sicherlich extremes Potenzial, aber auch noch nicht so auf der höchsten Ebene das konstant gezeigt. Ja, dann müssen es ein bisschen die Forwards richten. Grant Anti-Savage, der aus Australien kommt. Kalis Cilins, ein Lette oder ein Bode Jung, der zuletzt in Schweden gespielt hat. Je näher die Saison rückt, desto größer wird gerade meine Skepsis Göttingen betreffend.
Bin auch gespannt, wo es für die hinreicht, aber ich glaube gerade die deutsche Rotation ist extrem interessant mit Osaro Rich, mit Zach Ensminger, zwei extrem entwicklungsfähige Spieler, mit Mathis Mönninghoff, wo du weißt, was du bekommst, der liefert seit Jahren seine stabilen Leistungen ab, genauso wie Phil Hartwig, wenn er auf dem Feld steht. Fast die ganze letzte Saison ja ausgesetzt, aber ich glaube, er könnte dann nochmal defensiv einen extra Input geben als Rim Protector, vorne als harter Roller. Robert, ich glaube, die deutsche Rotation, da müssen sich die Göttinger nicht so viel Sorgen machen.
Die ist absolut solide. Wir haben mit Harper Kemp den Inbegriff der Solidität und der Konstanz eh noch im Kader. Der ist unermüdlich und wird auch weiterhin abliefern. Also das ist wirklich okay. Das ist gut für ein Team, auch mit dem Budget, das den Göttingern zugeschrieben wird. Es wird, wie Rupi sagt, an den Importprofis hängen und die, glaube ich, sind verantwortlich für die große Amplitude, die wir da haben.
Ja. Also die Göttinger dann in der Basketball Champions League Qualifikation unterwegs, direkt schon am Mittwoch, den 27. Da geht es gegen die Heroes Den Bosch im Viertelfinale. Das sind 3 Do-or-Die-Spiele. Also Viertelfinale gegen Den Bosch und dann wäre es ein Halbfinale und ein Finale. Wenn sie alle 3 gewinnen, sind sie in der Champions League. Ansonsten sind sie im FIBA Europe Cup. Das noch der Vollständigkeit halber. Bei uns auf Platz 10, also auf dem ersten Play-In-Platz, wären sie gelistet. Das sind mal unsere 9 Mannschaften aus dem Big Power Ranking von Platz 18 bis Platz 10, die wir für euch aufbereitet haben, die wir jetzt für euch besprochen haben. Und wir interessieren uns natürlich auch für eure Meinung. Wen habt ihr auf diesen 9 Plätzen? Welche Mannschaften? Das dürft ihr uns gerne mitteilen. Hashtag Big Power Ranking, so heißt das Ganze. Dann können wir da gerne diskutieren. In der kommenden Folge, am kommenden Dienstag, gibt es dann die Top 9, die wir da für euch aufbereiten und nochmal ganz penibel durchbesprechen, dann auch nach dem Pokal, und dann wissen wir da mehr, weil dann da auch die BBL in den nächsten Tagen losgeht. Pokal ist das Stichwort und diesen Pokal, den wollen wir jetzt besprechen. Alle Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind in der Basketball-Bundesliga, sind drin in diesem Pokal, zusammen mit den 6 besten Mannschaften der Endtabelle in der Pro A. Macht 16 Mannschaften, die wurden ausgelost, spielen jetzt gegeneinander. Der jeweils zweitklassige Club hat Heimrecht bekommen und damit haben wir die erste Runde. Und auch die zweite Runde ist schon ausgelost und da wird es dann den Einstieg der Mannschaften geben, die sich dann auch für die Playoffs qualifiziert haben. In der Easy Credit Basketball Bundesliga. Wir haben also die 6 Mannschaften aus der Pro A plus die 10 Mannschaften, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, aus der BBL in Runde 1. Und da wollen wir jetzt auf die einzelnen Pokalduelle eingehen. Die Mannschaften, die meisten haben wir gerade schon besprochen im Big Power Ranking. Deswegen wollen wir da gar nicht so intensiv darauf eingehen. Als allererstes würde ich sagen, wir besprechen mal die Partie, die auch dann den Start des neuen TV Partners, markiert, nämlich die Partie zwischen Bayreuth und Heidelberg. Das wird die erste Partie sein, die auf dem neuen Sender bei Dein laufen wird. Bayreuth gegen Heidelberg, 20 Uhr am Freitagabend. Und Robert, was dürfen wir da erwarten von diesem Spiel?
Ja, das ist ein Duell zweier Traditionsstandorte, aber euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir Heidelberg noch nicht in unserem Power Ranking hatten. Das heißt, Heidelberg wird zumindest von der Big-Redaktion in dieser Saison relativ stark erwartet. Bayreuth konnte im Laden Drientschitz halten an der Seitenlinie, das ist ein Pluspunkt. Ansonsten hat sich der Kader arg gewandelt in Richtung eines Pro-A-Kaders. Ich denke, hier sind die Vorzeichen klar. Die MLP Academics Heidelberg sind ganz klarer Favorit bei Bayreuth.
Rupi, ich glaube, du siehst es nicht sehr anders.
Nein, den gibt es wenig hinzuzufügen. Ich denke aber, dass es eine ganz gute Stimmung sein wird. Und Bayreuth so ein bisschen Neuanfangsstimmung, Aufbruchsstimmung mit dem Laden Drientschitz, jemanden gehalten, der das auch hervorragend moderieren kann, der auch ein tolles Charisma hat, ein cooler Typ ist. Deswegen glaube ich, ist das für Bayreuth auch gar nicht schlecht, gleich das erste Mal im Fokus zu stehen, da auch beim neuen Streaming-Dienstleister bei Dein ein Heimspiel zu haben im Pokal. Heidelberg ist ja auch nicht so weit weg von, finde ich eine nette Sache.
Ja, das wird auf jeden Fall eine gute Partie. Wir schauen mal, ob sie spannend wird. Ich würde es auch eher mit den Heidelbergern halten, aber das ist schon auch was, wo du stolpern könntest in Bayreuth. Wir werden das Ganze ganz genau beobachten. Die nächste Partie, die wir uns angucken wollen, ist die Partie zwischen den Gießen 46ers und den Hakro Merlins Kreilsheim. Die einen sind eine Mannschaft, die wahrscheinlich in der Pro A eher oben mitspielen wird. Die Hakro Merlins Kreilsheim sind möglicherweise, wir haben das schon thematisiert, eine Mannschaft, die unten mitspielen wird in der Bundesliga. Also so weit sind die beiden nicht auseinander. Und das macht das Ganze natürlich extrem spannend. Wir konnten jetzt kurz vor dem Wochenende mit dem Königstransfer der Gießen 46ers sprechen, nämlich mit Robin Benzing, mit dem haben wir ein Interview geführt, sprechen da natürlich ein bisschen über ihn, über seine Karriere und natürlich auch, wie es weitergehen soll. Und der Pokal darf natürlich auch nicht fehlen. Das und noch viel mehr hört ihr jetzt im Interview mit Robin Benzing. Ich habe jetzt bei mir den Nationalspieler mit den zweitmeisten Nationalspielen ever und neuesten Spieler von den Gießen 46ers, Robin Benzing. Ich grüße dich. Alles gut bei dir?
Laro, grüße dich. Danke, Junge.
Ich habe gelesen in einem Artikel, Robin, deine Karriere soll in Gießen, dass du die dort ausklingen lassen möchtest. Und ich habe so gedacht, das passt doch gar nicht zum Benzing. Oder täusche ich mich?
Ja, das habe ich. Ich habe das nie so gesagt. Das ist so ein bisschen rein interpretiert worden. Natürlich bin ich am Ende meiner Karriere, ja klar. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie geplant. Okay, das ist jetzt das Ende oder da werde ich ausklingen lassen. Ich schaue einfach mal. Ich will jetzt einfach gerne eine geile Saison spielen. Ich habe einen Zweijahrestag unterschrieben. Und die 2 Jahre will ich gut spielen und dann sehen wir weiter, sagen wir mal so.
Ja, ist vielleicht auch so eine alte Sportphrase, die man da gerne anwendet, dass man irgendwie sagt, ja, will seine Karriere ausklingen lassen, aber dadurch, dass es ein 2-Jahres-Vertrag ist, hat das natürlich, scheint es nochmal in einem anderen Bild. Wie schwer ist es denn für dich, den Spagat zu schaffen aus, hi, ich bin hier der Nationalspieler, der übrigens noch die WM-Quali mitgespielt hat und auf der anderen Seite, das hier ist zweite Liga, da habe ich vor 14 Jahren schon mal gespielt.
Das ist nicht so schwer. Also ich denke, es ist ja für mich auch eine neue Herausforderung und so gehe ich das Ganze auch an. Ich freue mich auf die Herausforderung, auf das Neue jetzt wieder. Das war ja bei mir auch immer eine ganz wichtige Sache während meiner Karriere. Deswegen habe ich viele Stationen im Ausland auch gehabt, einfach dann immer wieder was Neues kennenzulernen. Das ist das Schöne daran. Und jetzt zweite Liga wird auch was Neues für mich. Ich denke, dass die zweite Liga auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Viele gute Spieler haben hier unterschrieben. Basti Dore, Mike Zirbis, jetzt Joshua Sabu. Und also das ist schon, glaube ich, eine ziemlich starke zweite Liga. Sagen viele ja auch, wird die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Und wir hoffen, dass es so auch wird und dass es eine coole Saison wird. Und ich bin einfach da total offen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich bin froh, hier in Gießen zu sein. Es ist ein geiler Standort. Und dann schauen wir, dass es so eine tolle Saison wird.
Habt ihr euch mit Basti Dorit und Mike Zirbis schon mal ein paar Sprüche gedrückt, so über WhatsApp oder so?
Nee, ja, wir sind mittlerweile so cool und so lange auch schon befreundet. Und ich glaube, drücken wir uns ein paar Sprüche, wenn wir uns sehen beim Spiel. Aber ansonsten freuen wir uns einfach, dass wir alle in der gleichen Liga sind und dass wir aufeinander treffen werden. Und das ist, was zählt.
Ja. Du warst zuletzt in Uruguay noch am Start, wo sich viele gedacht haben, wie kann man denn in Uruguay Basketball spielen? Wir haben das bei uns im Podcast mit dir um Weihnachten rum, Driving Home for Christmas hieß die Folge, schon mal ein bisschen klargestellt, wie schön es eigentlich auch ist, in Uruguay Basketball zu spielen. Wieso hast du dich jetzt für die Gießen 46ers entschieden? Wie hat dich Trainerlegende Frankie Ignatovic dazu bewegt, bei den Gießenern zu unterschreiben?
Ja gut, da waren viele Faktoren haben dafür gesprochen. Ich bin einfach auf einen Punkt angekommen, jetzt meine Kleine ist jetzt 6 geworden, die ist eingeschult worden jetzt. Das war jetzt das größte schlaggebende Argument, dass ich wieder in Deutschland zurück wollte, weil ich wollte, dass die in die Schule kommt hier in Deutschland erstmal. Ich wollte in der Nähe von der Heimat bleiben. Und dann natürlich Frankie auch war ein großer Faktor, dass er der Trainer ist. Wir uns ja wirklich schon ewig kennen, ein halbes Leben und zumindest mein halbes Leben. deswegen die Faktoren waren das so. Ich denke, Gießen ist wirklich da auch ein toller Standort. Ist in der Nähe von zu Hause in Koblenz. Da ist meine Kleine jetzt eingeschult worden. Ist eine Stunde 20 entfernt für mich. Das heißt, ich bin zwar hier in Gießen, aber ich kann immer pendeln und kann auch nach Hause fahren, wenn irgendwie was ist und so weiter und so fort halt. Gießen ist sehr ambitioniert. Sie wollen auch wieder in die erste Liga zurück, also zumindest der Anspruch. Und das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt für Gießen entschieden.
Mhm. Darf man fragen, ob es auch andere Angebote gab aus Deutschland? Ich meine, es gibt genug Basketball-Bundesligisten, die auf der deutschen Rotation nicht besonders stark vertreten sind. Vor allem, weil natürlich auch der absolute Spitze ins Ausland abgewandert ist, in Persona beispielsweise von Mauro Odolo, und halt wenig nachkommt. Also so ein paar Veterans würden, glaube ich, dem einen oder anderen Team gut tun. Gab es da Diskussionen, gab es da irgendwie Angebote für dich?
Ehrlich gesagt, war überschaubar. Und du sagst es so schön, du siehst das so, ich glaube, die Vereine haben es so nicht so gesehen. Und deswegen war es ehrlich gesagt überschaubar. Und Gießen hat dann wirklich ein tolles Angebot gemacht, plus die Ambition, dass wir in die erste Liga aufsteigen können. Das hat dann im Endeffekt auch gestimmt mit dem Zweijahresvertrag, plus mit der Heimat und so weiter und so fort.
Ja.
Deswegen habe ich es auch früh gemacht, weil ich wollte nicht wieder so lange warten. Es war auch letztes Jahr mit Uruguay, habe ich spät unterschrieben. Ich wollte nicht so lange warten wieder mit der Unterschrift, auch wegen der Schulsituation und so weiter und so fort. Es ist einfach auch immer viel Stress, wenn man länger wartet, bis in die Saison reingeht und so. Und deswegen haben wir das früh dingfest gemacht und ich bin super happy darüber auch. Und ja, das ist das Einzige, was zählt. Ich freue mich, jetzt bei Gießen zu sein und dann sehen wir weiter.
Sehr gut. Letzte Saison soll es auch schon Angebot von Gießen gegeben haben. Da hast du nicht zugepackt. Haben da die Voraussetzungen nicht gestimmt?
Ich war einfach noch nicht ready, muss man ehrlich sagen. Ich habe so diesen letzten Step, war ich einfach noch nicht ready, bin ich bereit zu machen. Es gab noch ein paar Angebote, auch die in der Luft immer lagen. Auch da war es ein bisschen andere Situation als dieses Jahr. Und es war im Endeffekt auch die richtige Entscheidung, weil dann kam noch dieses tolle Abenteuer in Uruguay, diese tolle Erfahrung, die ich machen durfte mit meiner Familie. Das war einfach eine richtig geile Sache, was man davon machen konnte. Und jetzt hat der Zeitpunkt perfekt gepasst. Wir haben viele Abenteuer erlebt als Familie, wir waren viel unterwegs gewesen und jetzt ist einfach die richtige Zeit gewesen dafür.
Mhm. Du hast schon öfter mal in Gießen gespielt, allerdings immer als Auswärtsspielender. Was ist für ein Gefühl, wenn man weiß, man fährt dorthin und hat die nächsten 3 Stunden 120 Dezibel auf dem Ohr?
Das habe ich auch schon so oft gesagt zu vielen Leuten. Ich freue mich endlich jetzt auf der Seite der Gießener zu sein. ich habe immer gerne in der Osthalle gespielt. Ich habe, glaube ich, auch immer gut gespielt. Ich habe auch öfters gewonnen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich war auch immer ein gern gesehenes Ziel von den Fans, was ich immer auch als ein Kompliment gesehen habe. Ich glaube, immer wenn du auch dann rausgepickt wirst, ist auch ein Zeichen von Respekt, dass die Fans auch dich in einer gewissen Hinsicht auch fürchten und respektieren. Und deswegen, jetzt freue ich mich einfach, auf der Seite der Gießener zu sein und endlich in der Osthölle dann für die Gießener zu spielen. Und hoffentlich werden die Hallen schön voll und wir werden eine geile Stimmung haben.
Ja, du bist jetzt seit ein paar Wochen vor Ort. Was hast du für Eindrücke von der Organisation bisher so rund um den Club rum?
Alles top. Also ich finde, die agieren wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und das muss aber auch so sein, wenn du in die erste Liga willst, musst du schon auch da gut sein. Und ich finde, dass alles hier wirklich, wirklich gut läuft, ohne Probleme. Und sollte mal was wirklich irgendwie nicht korrekt sein, dann wirklich ist die Bemühung wirklich sehr, sehr groß, dass alles schnell gefixt wird. Also da bin ich sehr überrascht und positiv überrascht und habe das auch gehört gehabt. Und deswegen habe ich mich auch, war auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, weil der Club wirklich sehr gut organisiert ist und eine sehr gute Arbeit leistet und da bin ich sehr zufrieden mit.
Mhm. Ja, Bostja Nachbar hat nach dem WM-Titel die deutsche Organisation oder die Organisation in den deutschen Ligen herausgehoben, hat da geschrieben, dass es wirklich sehr professionell alles abläuft und vor allem, wenn das dann bis in die zweite Liga runtergeht, ist das ja umso erfreulicher. Du hast auch in einem Interview gesagt, dass du mal nochmal BBL spielen möchtest zum Ende deiner Karriere. Gießen gilt jetzt vor allem mit dir natürlich als Aufstiegskandidat. Wenn du das mit anderen Clubs vergleichst, wo du schon gespielt hast, also Ratio Farm Ulm beispielsweise, den Bayern, was fehlt dem Club aktuell, um BBL-tauglich zu sein? Ist es nur die sportliche Qualifikation?
Ich denke schon. Ich meine, Gießen war ja so lange in der ersten Liga, also das heißt, das ist für die ja kein Neuland. Ich glaube einfach, dass es sportlich einfach ein bisschen gefehlt hat letzten Jahre jetzt. Ich meine, letztes Jahr haben sie eine tolle Saison gehabt, waren trotz Verletzungssachen und Widrigkeiten und hier und Problemen da, haben es ins Halbfinale geschafft und da hatten sie dann wirklich Verletzungspech gehabt und da hätten sie ja schon fast geschafft. Also
ja.
Ich sag mal so, Gießen gehört in die erste Liga, das ist ein Traditionsclub und das versuchen wir hinzukriegen. Ich bin trotzdem immer vorsichtig, halt bei den Aussagen, dass wir der Aufstieg, das muss das Ziel sein und so weiter und so fort. Ich habe gesagt von vornherein, das ist eine sehr, sehr starke Liga dieses Jahr. Viele, viele Teams haben wirklich gut verpflichtet und dann haben hohe Qualität. Ich glaube, da werden sich viele, viele Mannschaften um die Playoffs erstmal boxen und dann werden wir sehen. Also ich denke, unser erstes Ziel muss erst sein, gesund zu bleiben, die Playoffs zu erreichen und dann müssen wir da uns weitere Ziele setzen. Ich glaube, wenn wir jetzt direkt von Anfang an sagen, ja, wir müssen aufsteigen und sowas, das ist immer der falsche Weg, finde ich. Natürlich wollen wir das, haben wir das als Ziel, aber man muss natürlich auch sagen, du brauchst einfach auch Glück ein bisschen. Du musst gesund bleiben, es muss alles stimmen. Das sind viele Faktoren, die entscheidend sein können. Und gerade weil die Qualität so hoch ist und die Breite der Qualität in der zweiten Liga jetzt auch so stark ist, gibt es viele Teams, die ja wirklich oben mitspielen.
Mhm. Die dann auch hoch wollen in die BBL. So ein bisschen.
Viele Teams wollen dann oben mit auch. Ich meine, wenn du hast mit Frankfurt, Bayreuth auch zwei starke Absteiger auf und dann hast du Bremerhaven ist wieder besser als letztes Jahr auch. Nürnberg ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Man darf Koblenz als Neuankömmling, auch sehr ambitionierte Team. Also da sind viele Mannschaften und haben auch wahrscheinlich 1000 noch vergessen. Also ja, da ist schon wirklich
die, dabei. Die Trierer sind, glaube ich, auch jetzt
mit den zwei. Genau. Jena wird gut sein.
Ja, genau, auch, genau.
Also, und da ist schon viel Qualität dahinter und müssen wir mal sehen. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr interessante Liga und wir müssen gucken wirklich, dass wir da dass wir kontinuierlich gut spielen, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir gesund bleiben und alles andere werden wir dann sehen.
Ja, so ein kleines Gefühl von BBL gibt es ja für euch direkt im ersten Pflichtspiel im Pokal gegen den Erstligisten, gegen die HAKO Merlins Crailsheim. Auf das Spiel können wir gleich noch ein bisschen eingehen. Zuerst mal dein Take zum neuen Pokalmodus, der auch Zweitligisten beinhaltet.
Der ist perfekt. Ich weiß noch früher, als ich beim TV Lang noch war, gab es auch diesen Modus. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, als der TV Lang damals zweite Liga gespielt hat, dann, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es Oldenburg oder Tübingen, kam dann damals in die Georg-Dering-Halle und wir haben da ein Pokalspiel gehabt. Das ist ein geiler Modus. Ich finde das super, also wie im Fußball. Das gibt das Ganze so eine gewisse Würze auch. Die kleineren Vereine kriegen, wenn sie Glück haben, ein Heimspiel gegen einen großen Verein. Das ist für die Werbung, für die Fans, alles immer top. Und deswegen finde ich diesen Modus einfach super gut.
Mhm. Viele haben als Gegenargument für einen größeren Pokal, also auch mit Zweitligisten, lange angeführt, dass im Basketball keine Upsets möglich sind, weil zu viele Körbe fallen. Also im Gegensatz jetzt zum Fußball oder so, wo du dich einfach auf die Linie stellen kannst und hoffen musst, dass du einen Konter kriegst. Insgeheim war aber schon irgendwie immer, finde ich, klar, dass der Spielplan der großen Clubs so eng war, dass viele sogar über die Abschaffung des Pokals nachgedacht haben. Du hast damals für den FC Bayern gespielt. Wie war das denn als Spieler, wenn du wusstest, boah, heute muss ich noch, keine Ahnung, nach Weißenfels oder was in den Pokal?
Ich verstehe schon, was sie sagen, weil natürlich der Euroleague-Spielplan, der ist auch hart mit den europäischen Spielklassen, das ist wirklich hart geworden. Nichtsdestotrotz, Pokal ist Pokal und Pokal gehört einfach dazu. Das ist ein eigenes geschriebenes Gesetz und natürlich war das früher immer schwierig, dann auch gerade, weil du einer von den großen Clubs warst, dann musstest du nach wie du sagst, nach Weißenfels, am Ende haben die das Spiel dann nach Leipzig verlegt in die Riesenhalle und es war das Spiel für das Spiel des Jahres für die und du hast alles gegen dich gehabt und so. Also das sind granatenschwere Spiele für jeden, aber es macht einfach diese brisante Spannung da aus und ich finde, Pokal gehört einfach dazu und ist super wichtig.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das ist ein toller Wettbewerb und der wurde jetzt eindeutig aufgewertet und ich glaube auch, dass mehr Upsets möglich sind. Bei euch das Potenzial gegen Crailsheim auf jeden Fall. Crailsheim eher eine Mannschaft, die unten dabei ist in der Bundesliga, höchstwahrscheinlich zumindest, oder die Zeichen deuten darauf hin. Ihr, die eher mit dabei seid, oben in der Pro A, also das könnte schon was werden, auch sonst haben wir da wirklich spannende Duelle. Aber kannst du dich an deine Pokalergebnisse, an deine BBL-Pokalergebnisse erinnern? So, ich habe mal seit 2013 nachgeguckt, den TV Lang, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich nicht mit drin, aber ansonsten, wie erfolgreich war denn der Pokal bisher für dich?
Ich war immer schlecht, also ich habe, glaube ich, mit Bayern habe ich immer alles verloren, wir waren nie im Finale, immer Halbfinale verloren, Ulm weiß ich gar nicht mehr und Würzburg sind wir auch, glaube ich, rausgeflogen, also bei mir Pokal war immer sowas, immer so ein richtiger Niederlagen-Trophäe für mich. Ich habe immer verloren, egal wo ich war.
Ja, du einmal Dritter geworden 2013, einmal Vierter 2014, einmal im Quali, in der Quali schon raus. Also es hieß damals Quali, es war das Viertelfinale. 2018 gar nicht mit dabei mit Würzburg. Ich glaube, deswegen haben dich die Gießener wahrscheinlich nicht geholt. Aber gibt's eine Story für dich, die den Pokal irgendwie besonders macht, wo du sagst, Mensch, da habe ich mal dieses Pokalfeeling gehabt?
Gut, ich erinnere mich noch ans Final Four in Ulm damals, wo wir ziemlich sang- und klanglos gegen die Ulmer rausgeflogen sind im Halbfinale.
Ja.
Aber das war einfach ein geiles Turnier. Also es war in der Ratiopharm Arena, das war eine geile Stimmung und also das war einfach eine coole Atmosphäre, das zu erleben. Ich hatte jetzt natürlich keine besonderen, weil ich halt immer verloren habe, aber allgemein dieses Final Four zu spielen, war einfach immer was Geiles. Und du hattest einfach auch eine Chance auf einen Titel. Und das macht es immer einfach auch super spannend und interessant.
Ja. Titelchancen müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht groß drüber sprechen. Aber lass uns über das Spiel gegen die Crailsheimer sprechen, denn da gibt es natürlich die Chance, ich habe es schon ganz kurz thematisiert. Wieso schafft ihr da den Upset?
Also gut, wir müssen natürlich das auch realistisch und rational richtig reinsetzen. Ich glaube, dass wir natürlich eine reelle Chance haben. Wir sind der klare Underdog, muss man auch sagen. Auch wenn jetzt viele Leute sagen, dass Crailsheim vielleicht unten drin sind, wir oben drin, trotzdem spielt Crailsheim Erstliga, wer Zweitliga. Das heißt, die Favoritenrolle ist klar gesetzt. Nichtsdestotrotz finde ich unsere Mannschaft sehr gut. Wenn wir einen guten Tag erwischen, wir spielen zu Hause, wie wir alle wissen, Pokal hat seine eigenen Regeln. Das heißt, wenn wir da wirklich einen guten Tag erwischen, zu Hause mit Fans, die volle Halle haben, dann ist auf jeden Fall was möglich. Warum? Ich denke, da braucht man gar nicht viel warum sagen. Ich glaube, es ist so ein Spiel, du oder die, da kann alles passieren. Wir haben Spiel zu Hause. Wenn wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben, einen tollen Tag erwischen, dann können wir die Crailsheimer auf jeden Fall schlagen.
Duodai-Spiele sind immer besonders. Hast du dich irgendwie besonders darauf vorbereitet bisher in deiner Karriere auf Duodai-Spiele oder ist es da wichtig, die Routine zu behalten aus deiner Sicht?
Ich habe mich nicht besonders darauf vorbereitet. Ich habe ehrlich gesagt immer als ein normales Spiel gesehen auch. Vielleicht würden da viele sagen, ja, aber es ist ziemlich naiv von dir, aber ich glaube, bei mir ist es auch über die Jahre auch ein bisschen mit der Erfahrung geschürt, okay, man soll sie nicht zu verrückt machen. Ich glaube, wenn du zu verkrampft dann reingehst und denkst, oh fuck, Duodai-Spiel, oh Mist, jetzt musst du aber richtig Gas geben, dann klappt es meistens nicht. Deswegen, ich versuche entspannt in jedes Spiel reinzugehen mit der gewissen Vorfreude, die immer wichtig ist und Anspannung natürlich und auch Wichtigkeit des Spiels, klar. Aber jedes Spiel ist wichtig und ob es jetzt ein Duodai-Spiel ist oder ein Spiel in der Liga, das auch wichtig ist für die Platzierung später. Klar, ein bisschen Unterschied ist drin, aber man versucht das Spiel einfach so zu sehen wie jedes andere Spiel, konzentriert rangehen, Spaß haben und dann versuchen zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein individuelles Ding. Der eine geht da wie du einfach ran wie an jedes andere Spiel und der andere muss sich da irgendwie sagen, da geht es um Leben und Tod in diesem Spiel.
Ja, genau. Jeder Spieler ist verschieden, jeder hat andere Wege. Ich versuche das so, ich bin damit am besten immer gefahren und ja, mal sehen.
Hast ja nur ein klein bisschen Erfahrung bisher gesammelt.
Ja, genau. Ein bisschen nur.
Wir kommen natürlich um ein Thema auch nicht drum rum, um die Basketball-WM noch kurz. Du hast, es hat mich ein bisschen gewundert, aber es geht dann doch schneller, als man denkt. Ich habe recherchiert und gesehen, dass du in der WM-Quali noch mit am Start warst bei dem Team, ne?
Ja.
Hast noch ein paar Spiele gemacht. Fühlst du dich auch ein bisschen als Weltmeister?
Ich fühle mich insgesamt als Weltmeister, so wie wir uns alle als Weltmeister fühlen. Ich denke, es ist natürlich eine riesen Euphorie und es ist eine riesen Freude und es ist einfach nur geil, dass wir Weltmeister sind. Ich freue mich total für meine Jungs. Jeder weiß, dass ich durch und durch Nationalmannschaft bin und es gibt ja wenige, die es so gelebt haben wie ich. Ich fühle mich natürlich auch dann ein bisschen verantwortlich, weil ich natürlich auch die Jahre davor viel Nationalmannschaft gespielt habe und vielleicht auch so ein bisschen eine Foundation gesetzt habe, so ein Fundament, ein Gerüst vielleicht so ein bisschen gebaut habe, den die Jungs ein bisschen rangeführt habe, den für die Jungs gespielt, mit den Jungs gespielt, wir haben zusammen Erfahrungen gemacht, sie haben gelernt, sie haben vielleicht etwas von mir gelernt, ich habe von ihnen was gelernt. Und so wurde die Nationalmannschaft ja aufgebaut und es ist ja in eine Richtung gegangen, in die man wollte. Das war ja mit der Bronzemedaille schon und jetzt haben wir wirklich den Olympia erreicht, Weltmeister geworden. Also ich fühle mich natürlich als ein Weltmeister, nicht als ein Weltmeister, dass ich jetzt Weltmeister bin, weil ich gespielt habe, sondern ich fühle mich als einer von vielen, die Jahre Nationalmannschaft gespielt haben. Basti Dorot wird das Gleiche sagen. Wir beide haben das Fundament gesetzt. Carsten Tader und wie sie alle heißen von früher, haben Nationalmannschaft gespielt und haben das Ganze vorangetrieben, damit wir mit der Nationalmannschaft jetzt an diesem Punkt angekommen sind. Natürlich, die Jungs haben gespielt, die Jungs haben das gewonnen. Ich glaube aber, dass wir dahinter, die alte Generation, die mittlere Generation, jetzt die neue Generation und die Weltmeister geworden sind, dass dieser Weg, diese Reise dahin, dass wir bestimmt auch unseren Teil dazu beigetragen haben und mit Sicherheit, ich habe mit Andi geschrieben, habe ihm gratuliert, habe mich gesagt, dass ich so stolz auf ihn bin, was für ein Spieler er geworden ist und dass er jetzt sich Weltmeister nennen kann. Und Andi hat gesagt, Robin, vielen Dank, du hast einen großen Teil dazu beigetragen, hat er mir geschrieben, wegen dir sind wir auch dahin gekommen. Und das heißt, du hast auch Arbeit dafür geleistet und das ist schön zu hören von den Weltmeistern, die das erreicht haben, dass sie mir auch Credit geben und sagen, hey, pass auf, du hast uns auch dahin geführt, dir gebührt auch Dank und das ist für mich einfach super wichtig und ich finde das wunderschön, dass die Jungs das so gesagt haben und alles andere ist unwichtig. Wir sind jetzt Weltmeister und es war einfach geil und ich hoffe, die Olympischen Spiele, das wird auch nochmal ein schönes Highlight und ich hoffe, dass wir weiterhin deutschen Basketball so gut sehen und dass es weiter und mehr verbreitet wird noch in den Medien und so weiter und so fort, dass wir da noch weiter Schritte nach vorne machen. Das ist das Wichtige. Wir müssen das richtig schön verbreiten und immer weiter fördern.
Ja, da sind wir auf jeden Fall dran. Finde ich übrigens geil, die Geschichte höre ich zum ersten Mal mit Andi, dass er dir das gesagt hat. Das finde ich, macht dann auch große Sportler aus, dann auch tatsächlich den Leuten zu sagen, die daran mitbeteiligt waren, dass sie beteiligt waren, selbst wenn es vor ein paar Jahren oder so war.
Das hat ja Andi gesagt, hat Dennis ja auch schon oft gesagt, und die Jungs wissen es ja auch. Die wissen, dass ein Basti Dorit, der damals in den Quali-Fenstern immer da war und früher Carsten Tader und die ganzen Jungs, die früher alle und in den Fenstern immer für die Jungs gekämpft haben, wenn die anderen nicht konnten. Die Jungs wissen ganz genau, dass es noch ungefähr 50, 60 andere Jungs dahinter sind, die auch viel dafür gemacht haben, dass diese 12 Jungs jetzt da oben Weltmeister sind. Das wissen die 12 auch und sie wissen auch das zu schätzen, was wir geleistet haben und deswegen ist es auch eine so schöne große Familie auch und jeder gönnt das dem anderen, jeder freut sich für den anderen und das ist das Schöne an der Nationalmannschaft.
Ja, und du und Basti Dorit konnten das Ganze ja noch ein bisschen weiter treiben, dadurch, dass ihr fürs ZDF als Experten dabei wart beim WM-Finale, das Ganze mitkommentiert habt. Wie war da deine Gefühlswelt dabei?
Ja, das war super spannend. Das war einfach ein richtig, richtig toller, richtig schöner, historischer Abend. Ich meine, erstmal war es ein Weltmeisterschaftsfinale. Das ist ja schon aufregend genug. Dann sind wir Deutschen dabei. Das ist noch aufregender. Dann gewinnen wir das Ganze auch noch. Das ist ja unglaublich. Ja?
Und du kennst auch noch alle dabei.
Das Ganze auch noch dann im ZDF, in den heiligen Hallen des aktuellen Sportstudios zu vertreten, der breiten Masse zu zeigen, darüber sich zu freuen, darüber zu diskutieren, die Jungs im Fernsehen zu sehen, auf dem ZDF, dass die jetzt Weltmeister geworden sind. Also das gesamte Paket war einfach super. Plus dann auch die Zahlen, die man danach gehört hat, dass wirklich echt viele Leute geschaut haben, dass der Marktanteil stark war. Das ist wirklich nochmal eine Bestätigung dafür, dass es ein voller Erfolg war. Und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können und daran weiterarbeiten.
Ja, wir pushen das so, dass dann vielleicht mal ein Pokalfinale auch in die Richtung geht. vielleicht ja mit dir, dann aber auf dem Spielfeld, nicht am Mikro.
Mal sehen.
Schauen wir mal. Robin, viel Erfolg für den Pokal und sonst auch für die Saison. Wir bleiben da eng dran und können ja unter der Woche, beziehungsweise unter der Saison mal telefonieren, wie es denn gerade läuft und wieso die Gefühlswelt ist nach ein paar Monaten.
Sehr gerne, kein Problem, ich bedanke mich.
Ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut, bis bald.
Mach's gut, mein Lieber, hau rein.
Also das zu Robin Benzing, der ausgeführt hat, sehr interessante Sachen über die WM und natürlich auch über den Pokal. Das wird eine ganz spannende, ganz heiße Sache. Ich glaube auch, weil bei Kreisheim wahrscheinlich der Stachel noch etwas tiefer sitzen wird mit Boggy, oder? Robert, haben wir gerade schon mal ein bisschen thematisiert.
Ich weiß nicht, ob es ein Stachel ist. Es ist auf jeden Fall eine Schwächung. Und das ist vielleicht auch ein gewisser Schock für diese Mannschaft. Und in Gießen zu spielen ist nie einfach. Die Sporthalle Ost wird brennen. In Gießen diese Euphorie jetzt mit Frenkie Ignatovic an der Linie, mit der Starverpflichtung Robin Benzing. Da wird der Blick schon eher nach oben gerichtet. Das ist jetzt im Vergleich zum Duell Bayreuth gegen Heidelberg schon eher so ein Duell erste Liga gegen zweite Liga, wo ich den Zweitligisten nicht gänzlich chancenlos sehen würde.
Ja, bin ich bei dir. Das könnte was werden. Also spannend wird es allemal. Das können wir, glaube ich, sagen. Samstag 18:30 geht es da dann voll ab. Das andere Samstag 18:30 Spiel, das werden wir gleich noch für euch genau unter die Lupe nehmen. Wir springen mal auf Samstag 20 Uhr. Da spielen nämlich die Tigers Tübingen gegen die Basketball-Löwen Braunschweig-Ruppi. Wir haben sie auf 18 und 17 gelistet bei uns im Big Power Ranking. Was wird das für ein Spiel?
Ja, das wird wahrscheinlich gerade in dem Zusammenhang meine erste Standortbestimmung, weil es da um wirklich was geht. Testspielergebnisse zählen nicht wirklich, helfen sicherlich zur Einordnung, kann man aber auch nicht ganz schlau draus werden. Und das ist schon ein Spiel, in dem ich erwarte, dass beide Mannschaften natürlich mit voller Rotation rausgehen, so spielen, wie sie dann auch in die Bundesliga-Saison starten werden. Man kann wahrscheinlich noch nicht super viel mitnehmen, aber schon mal so eine kleine Markierung, wo die beiden Mannschaften jeweils stehen. Beide von der Kaderkonstruktion her als Wundertüten ausgelegt, relativ ausgeglichenes Duell, das in Tübingen stattfindet. Wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst, würde ich sagen, knapper Sieg für die Basketball-Löwen.
Ja, liegt nahe, dass die Braunschweiger möglicherweise mit dem Gefühl eines Bundesligisten dort antreten. Die Tübinger haben das vielleicht noch nicht ganz so verinnerlicht nach dem Aufstieg aus der Pro A. Andererseits kann man natürlich auch so argumentieren, dass die Braunschweiger in der vergangenen Saison nicht so oft gewonnen haben, die Tübinger dafür sehr viel gewonnen haben und da natürlich noch ein großes Selbstbewusstsein haben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall auch eine sehr coole Partie, auf die ich mich freue. Baden-Württemberg, da bleiben wir gleich. Robert, nächste Partie, PS Karlsruhe Lions aus der Pro A, ebenfalls Samstag 20 Uhr gegen die Würzburg Baskets. Ist das auch so eine knappe Kiste aus deiner Sicht?
Sehe ich Würzburg deutlich vorne. Karlsruhe ist hier für mich klarer Außenseiter, haben in der vergangenen Saison sehr positiv überrascht, in der Pro A eine wirklich gute Saison gespielt, aber sind doch, was den Kader angeht, meiner Ansicht nach sehr weit weg von einem BBL-Team. Und die Würzburger, wir hatten sie vorher im Power-Ranking thematisiert, haben eine solide Offseason hinter sich, haben viele Spieler mit BBL-Erfahrung geholt, haben eine ganz andere Breite, auch natürlich was die Regularien angeht, bei den Importspielern. Also das würde mich wundern, wenn das nicht deutlich zugunsten der Würzburger ausgehen würde.
Okay, das also der Samstag, der dann damit abgeschlossen wäre. Das eine Spiel, wie gesagt, liefern wir gleich noch nach in einer Sonderkategorie. Jetzt aber rüber zum Sonntag. Da gibt es nämlich dann das Spiel zwischen den Dresden Titans und den Veolia Towers Hamburg. Rupert, die Dresden Titans vergangene Saison eines der Überraschungsteams in der Pro A gewesen. Die Towers in der BBL auch nur im negativen Sinne. Was haben wir da für eine Konstellation?
Nichtsdestotrotz denke ich eine sehr eindeutige, dass Hamburg der klare Favorit ist. Dresden wirklich ein Verein und auch ein Standort, der Perspektive hat. Da gibt es auch schon die ein oder anderen Strukturen im Hintergrund und die Sponsoren, die es vielleicht mal ermöglichen könnten, die Dresden Titans auch mal noch etwas höher spielen lassen zu können. Haben mit Fabian Strauß einen sehr jungen, offenbar sehr guten, talentierten Trainer, der so ein bisschen Hamburger Vergangenheit auch hatte, der beim Kooperationspartner in der Pro B, beim SC Rist Wedel gecoacht hat eine Zeit lang. Aber trotzdem, also das ist von der Qualität eine so eindeutige Sache, dass es mich überraschen würde, wenn die Towers da verlieren würden. Und das müsste schon ein relativ sicherer Sieg werden, sonst stürzt man sich direkt in erste Probleme und Schwierigkeiten.
Sonntag 15 Uhr gibt es dann zeitgleich ein Traditionsduell, Robert.
Adlands Dragons Quakenbrück gegen Bamberg Baskets. Damals hießen sie noch Prose Baskets, als dieses Duell in der BBL noch stattfand. Finde ich, das ist ein Duell, das diesen Pokalcharme auszeichnet. Ich glaube, dass Bamberg das locker machen wird, aber nichtsdestotrotz diese Geschichte in diesem Duell Adland gegen Bamberg. Wir haben Chris Fleming, der insgesamt 14 Jahre in der BBL gecoacht hat und all diese 14 Jahre entweder in Quakenbrück oder in Bamberg verbracht hat. Wir haben die Spiele von Quakenbrück noch im Kopf, als David Holston in den Playoffs gezaubert hat. Also das ist auch so ein Standort, der jetzt ein bisschen aus dem großen Rampenlicht verschwunden ist, jetzt wieder eine Bühne bekommt, dank dieses Pokalwettbewerbs. Und genau wegen solchen Duellen, auch für den Standort Quakenbrück, finde ich das super gut, dass dieser Wettbewerb jetzt so gespielt wird, wie er gespielt wird. Und dass Bamberg auch als Gegner zugelost wurde, passt hier wie die Faust aufs Auge.
Da haben wir uns wirklich, haben wir wirklich danach gelächzt, endlich wieder solche Pokalspiele zu bekommen, wo dann auch Traditionsstandorte, die ein bisschen abgerutscht sind, endlich mal wieder sich mit den anderen messen können, mit den Großen messen können, mit den Kleinen messen können. Also ich freue mich sehr auf diesen Pokal, der dann am Sonntag übrigens auch sein Ende finden wird mit der Partie zwischen den Fraport Skyliners und dem Centanix MBC. Ruppi, das ist eigentlich auch ein super spannendes Duell, weil die Fraport Skyliners direkt mal untermauern können, was sie für Ambitionen haben auf den direkten Wiederaufstieg.
Das könnte eines der knappsten Zweitliga-Erstliga-Duelle der ersten Runde werden. So, Frankfurt hat einen guten Kader zustande, hat einen sehr guten Coach mit Dennis Wucherer. Die planen natürlich nichts anderes als den direkten Wiederaufstieg. Und den MBC haben wir eben besprochen. Das ist eher eine Mannschaft fürs untere Tabellendrittel. Unabhängig davon, so bei aller Ausgangslage, wie man es jetzt irgendwie hochspielen möchte, letzten Endes würde ich dann doch den MBC vorn sehen aufgrund der qualitativen, individuellen Überlegenheit. Wird aber, glaube ich, trotzdem ein gutes Spiel, auch mit den ganzen Geschichten drumherum. Da sind Teams, die ja noch direkt um den Klassenerhalt gekämpft haben in der vergangenen Saison gegeneinander.
Ja, das wird auf jeden Fall eine richtig heiße Begegnung. Freue mich auch schon sehr drauf. Mal gucken, wie das dann tatsächlich wird. Ich glaube, wir dürfen den Faktor erstes Spiel, erstes Punktspiel oder erstes Pflichtspiel nicht außen vor lassen, weil höchstwahrscheinlich nicht alle Teams auf der Höhe und auf diesem Standard performen können, wie wir sie dann unter der Saison sehen. Also so ein erstes Spiel ist oft viel Variabilität drin und vielleicht macht genau das den Unterschied, wenn der ein oder andere Erstligist da nicht 100% bei der Sache ist und sich denkt, ja komm, Zweitligist klatschen wir direkt mal weg, dass es dann da vielleicht doch noch zu einem Upset kommen könnte. Also das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich glaube, es gibt ein paar Potenziale dafür bei den Spielen, die wir euch da jetzt vorgestellt haben. Ein weiteres Spiel wollen wir euch jetzt vorstellen und machen das in einer neuen Kategorie, die ihr jetzt immer wieder bei uns hören werdet. Und damit beginnt jetzt auch unser kleiner Werbeblock. Bleibt gerne dran, denn es ist wirklich spannend. Wir versprechen euch da, dass wir euch ein paar Sachen mit auf den Weg geben können.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Das ist also unsere neue Kategorie, der Tipico-Tipp der Woche. Robert, nimm uns mal mit, was erwartet da die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, wir werden uns in jeder Folge ein Spiel des kommenden Spieltags bzw. des kommenden Wochenendes raussuchen und das analysieren. Und damit wir das nicht ohne Grund tun, hat uns unser Partner Tipico ein fiktives Konto mit 100 Euro zur Verfügung gestellt. Und von diesem Konto werden wir immer einen gewissen kleinen Betrag auf das Spiel der Woche, das wir ausgesucht haben, setzen. Mit dem Ziel natürlich, eine Kleinigkeit zu erwirtschaften, die wir dann am Ende der Saison einem wohltätigen Zweck spenden werden.
Genau, am allerbesten natürlich im Zusammenhang mit Basketball, auch da sind wir auf euch angewiesen. Wenn ihr Tipps habt, welche Organisation oder welche Verein oder was auch immer dieses Geld am Schluss der Saison gebrauchen kann, dann sagt uns da sehr gerne Bescheid, auch hier podcast@big-basketball.de oder slidet in unsere DMs rein und schreibt uns gerne, wo wir diesen Betrag, den wir da am Schluss spielen, für euch spenden sollen. Und dann findet sich bestimmt das ein oder andere Projekt, das wir damit dann unterstützen können. Heute übrigens im Tipico-Tipp der Woche gibt es bei uns das Duell ebenfalls aus dem Pokal und zwar eine ganz spannende Angelegenheit. Vechta gegen Rostock. Das ist letztjähriger Zweitligist gegen letztjähriger Erstligist. In diesem Jahr spielen beide in der BBL und beide, hat man das Gefühl, Rupert, sind auf dem aufsteigenden Ast, oder?
Total. Vechta haben wir besprochen im Großen und Ganzen. Gerade im Power-Ranking, die den Kern gehalten haben, sich verstärkt haben. Rostock hatten wir noch nicht im Power-Ranking, was ja auch wieder dafür spricht, dass wir sie mindestens auf der 9 haben. Und aufsteigender Ast trifft es eigentlich. Also Rostock musste mit Jaquan Lewis und Selim Marupe zwei der besten Spieler ersetzen. Und Stand jetzt würde ich sagen, ist es ihnen trotzdem gelungen, einen mindestens genauso guten Kader die Saison auf die Reihe zu kriegen wie in der vergangenen. Das sind Leistungsträger, die sie halten konnten, wie Derek Alston Jr. Es gibt namhafte Neuzugänge wie Robin Amaze. Es gibt Spieler, die ein Two-Way-Potential haben, mit Eric Lockett beispielsweise, der auch defensiv ein bisschen in die Fußstapfen von Mabuke treten kann, nur natürlich auf eine andere Art und Weise. Ich könnte jetzt den ganzen Kader aufzählen, um den Rahmen zu sprengen, weil es wirklich ein Team ist, das tief besetzt ist, finde ich, was auch Qualitäten hat. Rostock würde ich mir nach unten hin überhaupt keine Gedanken machen, diese Saison, sondern das ist wie Vechta ein Team, was in Richtung Playoffs, Play-Ins spielt.
Robert, wie groß ist der Heimvorteil und auf wen setzen wir wie viel?
Ich glaube, dass der Heimvorteil hier schon eine gewichtige Rolle spielen kann. Wir wissen, Vechta ist Basketball verrückt. Die Halle wird dort wirklich zum Faktor werden. Es ist ein Duodai-Spiel, es ist das erste Pflichtspiel, das ist generell eine schwierige Mischung für beide Teams, erstmal überhaupt in die Saison zu starten und dann in einem Spiel, wo du weißt, okay, wenn ich verliere, bin ich aus dem ersten Wettbewerb schon mal raus. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir uns darauf verständigt, Vechta hier ganz knapp vorne zu sehen, und wir werden von unserem Budget 10 Euro auf einen Heimsieg von Rasta Vechta gegen die Rostock Seawolves setzen.
Wunderbar, so machen wir das. Wir nehmen euch dann in der kommenden Woche mit, wie es ausgegangen ist. Die Quoten für dieses Spiel seht ihr dann ab Dienstag bei euch in der Tipico-App.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Das war's also dann mit dem Tipico-Tipp der Woche und auch mit unserem kleinen Werbeblock. Und dann würde ich sagen, wir gehen zu unserer nächsten Kategorie über, die ihr auch über die Saison immer wieder hören werdet, nämlich das Big Spotlight. Ersetzt für uns die Overtime. Das Big Spotlight bringen wir euch sehr gerne auch mal während der Sendung, und da thematisieren wir immer mal was Interessantes. Also hier kommt für euch
das Big Spotlight.
Und in dem wollen wir natürlich immer wieder Themen für euch erklären und Hintergründe erfassen und auch mal neben dem Platz schauen, was eigentlich so im Basketball Deutschland los ist. Und dazu konnten wir einen sehr interessanten Gesprächspartner gewinnen, der bei einem Sponsor am Start ist und uns den Sponsorenblick auf den Basketball gibt. Und da hören wir uns einfach mal rein in das Big Spotlight. Bei mir ist jetzt Andreas Burkhardt, General Manager von Teva, deren Marke Ratiopharm der Hauptsponsor des Deutschen Meisters ist. Erstmal hallo Herr Burkhardt, wie geht's Ihnen?
Hallo, danke, mir geht's sehr gut.
Wunderbar, das ist eine sehr gute Voraussetzung für die nächsten Minuten. Ratiopharm Ulm ist deutscher Meister geworden, Herr Burkhardt. Die deutsche Basketballnationalmannschaft Weltmeister. Was erschien Ihnen Anfang des Jahres unwahrscheinlicher?
Also nachdem die deutsche Nationalmannschaft letztes Jahr EM Bronze geholt hat, war wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher bei der Nationalmannschaft, aber beides sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Ja, ja, WM-Medaillen sind was richtig Schönes. Ich glaube, Sie waren Zehnkämpfer, wenn ich es richtig weiß.
Ja, hobbymäßig. Habe ich früher mal gemacht, ja.
Aber das Interesse für die Leichtathletik ist auch da, denke ich mal, oder?
Ja, schon, das schaue ich immer noch sehr gerne an, ja. Auch wenn es dieses Jahr ein bisschen mau war, was die Medaillen anbelangt.
Ja, genau. Ging mir genauso. Ich bin ein großer Leichtathletik-Fan, wenn ich es gucke. Aber dass es nicht selbstverständlich ist mit dem Erfolg, das ist da ganz, ganz deutlich geworden. Aber ich glaube, im Basketball ist es ja genau andersrum gelaufen. Da machen Erfolge Lust auf mehr und wecken auch den Wunsch, irgendwie so das Erreichte zu konservieren und auch nutzen zu können. Wie schwer das sein kann, das zeigt die Leichtathletik, aber um wieder zum Basketball zu kommen, was hat der Meistertitel mit Ratiopharm Ulm gemacht? Was hat es dem Verein genutzt aus Ihrer Sicht?
Also zunächst mal fand ich es einfach toll. Es ist ja eine lange Geschichte, die darauf hingearbeitet hat, diesen Verein aus der zweiten Liga hochzuführen, immer größer zu machen, zu etablieren in der ersten Liga, in den Playoffs zu etablieren und dann jetzt auf einmal mit einem eher alternativen Ansatz, junge Spieler zu entwickeln, wirklich diesen Titel zu holen. Das freut mich vor allem für Andreas Oettel und Thomas Stoll, die diese Vision hatten und es vorangetrieben haben. Und für den ganzen Verein und die Mannschaft hinter der Mannschaft, weil die sehr lange und hart dafür gearbeitet haben und das doch das Unwahrscheinliche möglich gemacht hat, was ja auch aus meiner Sicht der Liga gut tut, dass es eben nicht immer die Bayern oder Berlin ist, sondern wirklich auch zeigt, es kann ein anderer werden, eine Überraschungsmannschaft.
Ja, das hat wirklich richtig Spaß gemacht und das hat man auch so über die Basketball-Bubble hinaus mitbekommen, dass das auch wirklich auch ankam, vor dem großen WM-Hype. Hype ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Kann man von kleinen, also vom kleinen, also von der Stadt Ulm beispielsweise, aufs große, also aufs ganze Land schließen? Was kann so ein Erfolg mit einer Basketballregion wie die Deutsche Meisterschaft in Ulm oder auch mit einem ganzen Land jetzt mit der WM denn bringen für eine Sportart aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube schon, dass es momentan ein absolut gutes Momentum ist, zudem ja der Fußball, der ja eigentlich die einzige, zumindest aus Mediensicht, die einzige relevante Sportart in Deutschland ist, dass die wirklich ein bisschen, die funktioniert momentan nicht so, der Erfolg ist nicht da. Und Deutschland, Sportdeutschland sehnt sich ja nach Erfolgen und da hat Basketball ist super in die Lücke gestoßen und ich glaube schon, dass sowohl bei der Deutschen Meisterschaft habe ich gesehen, dass die Berichterstattung deutlich breiter war und eben nicht nur in der Basketball-Bubble war und jetzt bei der WM eben noch viel, viel mehr in die Breite ging. Ich glaube schon, dass es ein super Momentum ist, wirklich tolle Mannschaften, tolle Energie in den Mannschaften, wahnsinnig positive Ausstrahlung und das in dem Moment, wo alles darum herum nicht so toll läuft, ist, glaube ich, ein super Momentum, um Basketball wirklich noch mehr in die Fläche zu bringen.
Ja, das versuchen wir mit unserem Podcast und mit der ganzen Medienberichterstattung immer wieder. Es ist nicht ganz leicht, aber zurzeit mit Erfolgen verkauft sich das Ganze natürlich ein bisschen besser. Dann auch an Menschen, die einfach nur für Sport sich interessieren. Sie sind mit der Marke Ratio Farm seit Beginn der Neuzeit des Ulmer Basketballs als Sponsor dabei. Waren auch schon im Vorgängerverein aktiv. Was hat diese Meisterschaft mit Ihnen ganz persönlich gemacht?
Also für mich ganz persönlich war es wirklich toll. Also ich bin nicht nur vom Hauptsponsor, sondern auch ein großer Fan. Ich bin seit 10 Jahren sehr, sehr oft bei Spielen, gucke mir das an, bin sehr nah am Verein dran und dann macht es natürlich einen wahnsinnig stolz, dass das geschafft wurde. Also wie gesagt, mich hat es eigentlich am meisten gefreut für diesen ganzen Club, der es auch nicht immer einfach hatte, wirklich da belohnt zu werden. Wir sagen immer, den Meistertitel kann einem keiner mehr nehmen, der ist einfach da. Und ich habe viele Spiele, also die Playoff-Spiele, die Heimspiele sowieso gesehen. Ich war auch beim ersten Auswärtsspiel in München. Das war einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Also für mich persönlich wahrscheinlich das emotionalste Sporterlebnis, bei dem ich teilnehmen oder zuschauen durfte. Das war schon klasse, als dann die Uhr ablief im letzten Spiel und der Titel klar war. Das war einfach nur noch eine Explosion in der Halle. Das war wirklich Wahnsinn.
Ja, und dann hat es auch noch so perfekt zu Ihrem Firmenjubiläum gepasst, ne?
Ja. Also ich finde es auch wirklich, ist auch ein ordentlicher Anstand, wirklich zum 50. was Ordentliches zu schenken.
Das
finde ich
toll. Ja. es hören uns viele zu, die entweder selbst schon Sponsor sind bei einem Basketballteam oder ihr eigenes Business haben, vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ein Team zu unterstützen. Was macht es für Sie persönlich und mit Ihrer Firma den Reiz aus, einen Basketballclub zu unterstützen, zu sponsern?
Also da will ich zunächst mal beim Employer Branding neudeutsch starten, also wirklich sich als Arbeitgebermarke zu etablieren, da bringt es wahnsinnig viel. Wir hatten gerade heute die Basketballmannschaft hier bei uns in der Firma, die haben sich vorgestellt, zum Saisonbeginn machen wir das immer und danach Autogrammstunden gegeben und das sind wahnsinnig viele Leute unserer Mitarbeiterschaft hingegangen, haben Autogramme geholt, haben Fotos gemacht und die Jungs, die sind ja echt nett und zugänglich, nicht abgehoben und das ist einfach ein riesen Asset als Firma, dass man seinen Mitarbeitern sowas anbieten kann. Wir sehen das auch bei jungen Mitarbeitern, die da echt Bock drauf haben, gut an Tickets ranzukommen, auch mal Kontakt zu den Spielern zu haben. Also als Employer Branding ist das eine super Sache. Und das Zweite ist natürlich die Werbung in der Breite. Das macht unsere Marke nochmal bekannter. Gerade wenn es jetzt so positiv besetzt ist wie momentan, wird in ganz Deutschland oder teilweise auch überregional über den Eurocup rausgetragen. Von daher sind diese beiden Komponenten schon relevant, aber bei Sportsponsoring denkt man eben oft nur an kommerzielle Werbung, B2B2C, also zum Konsumenten. Aber dieses Employer Branding ist nicht zu unterschätzen. Ich verstehe auch nicht, warum das viele nicht machen, weil gerade in Zeiten der Arbeitnehmer, also der Talentemangel hochspielt, wo wir die ganze Zeit Probleme haben, Mitarbeiter zu bekommen, ist das ein Asset, das uns da wirklich hilft. Und das spielen uns auch viele neue Mitarbeiter zurück, dass das schon auch mit ein Punkt war, warum sie sich für uns entschieden haben.
Mhm. Da sind Sie übrigens nicht der Einzige, der mir das erzählt hat. Ich habe das schon von mehreren Hauptsponsoren und Großsponsoren gehört in der BBL, dass da sehr viele auch bei den Bewerbungsgesprächen fragen, woher sie denn die Marke kennen. Und dann kommt häufig, dass sie eben von der Basketballmannschaft das Ganze gesehen haben. Wo sehen Sie denn Parallelen zwischen erfolgreichen Teams wie Ratio Farm Ulm beispielsweise oder der Basketballnationalmannschaft und gut laufenden Abteilungen bei Ihnen im Unternehmen?
Also ich finde, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man immer denkt. Klar, in Spitzensport, da ist es nochmal, da kommt es noch mehr auf Nuancen an, wie jetzt in der Firma, wo es eher, sagen wir mal, eine Konstanz über einen längeren Zeitraum und nicht so in der Spitze perfekt sein muss. Aber das Thema Führung, Umgang mit Mitarbeitern, wie schaffe ich es, dass sich die Mitarbeiter oder dann die Spieler mit dem Club oder der Firma identifizieren? Wie schaffe ich es, dass die intrinsische Motivation wirklich völlig da ist? Wie führe ich die zu ihren Bestleistungen? Und da gibt es viele Parallelen. Also gerade mit Thorsten Leibner, der ja früher lange Coach war in Ulm, tausche ich mich da viel drüber aus. Der war ja auch immer ein Players-Coach, der sich auch überlegt hat, wie bekomme ich die in die Verantwortung? Wie treffen die richtigen Entscheidungen, wenn es mal wirklich spitz auf Knopf geht auf dem Feld? Und das ist sehr ähnlich auch in der Firma. Also wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen treffen, auch die Entscheidungen treffen wollen? Wie führe ich die Leute in diese Richtung? Und ich glaube schon, dass es da viele Parallelen gibt und da kann man auch gut voneinander lernen.
Mhm. In Unternehmen ist ja auch wichtig, dass wenn man irgendwie Erfolge hat, die feiert und dann aber auch positiv nutzt, um weiterzutragen. Wenn man Sie fragen würde, wie kann man denn den Basketball-Hype weitertragen? Haben Sie da auch einen Tipp?
Das ist schwierig. Also ich denke mal, in der Breite, also ich glaube, die Medienperformance ist eigentlich das A und O, weil wenn man in die Hallen guckt, da ist ja schon viel Emotionalität, viel Freude da. Ich glaube auch, die meisten, die mal ein Basketballspiel live besucht haben, die werden da angesteckt von dieser Stimmung in den Hallen, von diesem schnellen Spiel. Von daher glaube ich, dass das Basketball als Sportart wahnsinnig viel mitbringt, um in Zukunft auch erfolgreich zu sein. Und es geht, glaube ich, darum, die Menschen dazu zu bringen. Also sei es jetzt medial oder vielleicht, dass man es auch noch mehr schafft, die Kinder mit Basketball in Kontakt zu bringen, relativ früh, noch mehr in die Breite zu gehen, weil wir haben ja heute viele Städte, da ist es ganz groß und dann gibt es viele Städte, da gibt es Basketball quasi kaum oder sehr, sehr rudimentär nur. Und ich glaube, die zwei Elemente, das eine ist diese mediale Verbreitung und das andere ist wirklich dieses frühkindliche Bespielen mit Basketball ist sicher langfristig der beste Weg.
Ja, das versuchen wir, also wir zumindest von Medienseite aus, das noch besser zu gestalten. Gibt jetzt auch einen neuen TV-Partner, auch das könnte ja so einen kleinen Schub nochmal geben, das erhofft sich zumindest die Liga davon. Bin sehr gespannt, ob wir diesen Hype weitertragen können. Frage zum Schluss, die muss natürlich gestellt werden. Sie als Ulm-Fan, wo landet Ratio vom Ulm am Schluss der Saison?
War das schwierig. Die haben natürlich schon ein paar Spiele abgeben müssen. Aber ich glaube, ich habe die jetzt ein Testspiel gesehen, habe sie auch so ein bisschen kennengelernt. Also ich denke sicher in den Playoffs und bis zum Halbfinale ist immer drin. Dann ist es eine erfolgreiche Saison und das würde ich mir wünschen.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Herr Burkhardt, herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke. So, das also das Big Spotlight noch gewesen. Wenn ihr da Themen für uns habt, wie immer gerne an podcast@big-basketball.de. Dann können wir uns da auch um weitere Spotlight-Themen dann noch kümmern, die wir hier in den Mittelpunkt dieser Sendung hier rücken können. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zu klären, Jungs, Frage an euch, worauf freut ihr euch in dieser Saison besonders, Robert?
Ich halte es mit Nils Giffey, mit dem ich am Wochenende gesprochen habe. Ich freue mich, dass dieser Alltag wieder losgeht, dass man jedes Wochenende Freitag bis Sonntag oder sogar Montag Live-Basketball hat und die Easy Credit BBL, glaube ich, bietet viele Highlights. Über eine Verpflichtung haben wir noch gar nicht gesprochen. Es kommen so schlanke 1000 NBA-Spieler in die Liga. Die Bayern haben nämlich Serge Ibaka geholt und das, glaube ich, ist schon nochmal für die BBL ein absolutes Highlight.
Ja, die Bayern werden wir nächste Folge dann auf jeden Fall thematisieren. Die landen, oh Wunder, unter den Top 9 in unserem Big Power Ranking. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten. Das wird auf jeden Fall dann auch nochmal ein bisschen Zeit beanspruchen, denn den Kader müssen wir natürlich durchleuchten. Ruppi, worauf freust du dich denn am meisten?
wie sich die Liga der Weltmeister präsentieren wird in der kommenden Saison. Wir haben jetzt so viele coole Geschichten zu erzählen. Wir hatten eine WM, die wirklich top präsentiert wurde auf allen Ebenen, angefangen natürlich beim Magenta Sport, aber auch sonst über die ganzen Publikationen, die da hinausgegangen sind. Und ich bin wirklich gespannt, wie es der Bundesliga und wie es auch allen Medien drumherum gelingen wird, das jetzt zu konservieren, vielleicht auszubauen, oder ob das Ganze dann nicht vielleicht in der Versenkung verschwindet oder ob es dann eher auf einem durchschnittlichen Niveau bleibt. Wir haben auch Dein als neuen Streaming-Dienstleister, das wird sicherlich auch nicht uninteressant werden, wie die Übertragungen da im Vergleich zu Magenta sind oder auch einfach im Vergleich zu gar nichts, sondern dass man mal komplett offen, unvoreingenommen da reingeht und sich das mal anschaut.
Ja, freue mich auch sehr drauf. Ich hoffe, dass wir diesen Hype weitertragen können. Es haben sich wirklich extrem viele Leute für diese Basketball-Weltmeisterschaft interessiert. Das ist auch weit über die Bubble hinausgeschwappt und wir werden jetzt natürlich sehen, wie wir das weiterentwickeln können. Ich glaube, große Sprünge muss niemand erwarten, aber so einen kleinen Fortschritt, den können wir peu à peu gehen, um den Basketball weiter ins Zentrum zu rücken. Ich freue mich auch sehr drauf, auf diese Regelmäßigkeit, auf viel Basketball zu gucken. So ein bisschen WM-mäßig, den ganzen Tag da, am Samstag und Sonntag zumindest. Und dass es jetzt ab jetzt 4 Spieltage gibt, finde ich auch übrigens ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag meistens gibt es dann BBL zu gucken und dann an den anderen Tagen Basketball Champions League oder Euroleague. Der Basketball fliegt also wieder in Richtung Saison. Und übrigens, kleiner Tipp noch für euch, wenn ihr schon vor dem Pokal, der ja am Freitag losgehen wird, am Donnerstag schon mal ein bisschen was gucken wollt, dann schaut doch Donnerstag 9 Uhr so schön während der Arbeit mal das Tablet aufmachen. Die Telekom Baskets Bonn sind da nämlich im Intercontinental Cup unterwegs mit dem ersten Spiel in der Gruppe B gegen Al-Manama. Und dann gibt's am Samstag um 13 Uhr das zweite Spiel. Da geht's dann, lass mich nicht lügen, ich schaue mal noch ganz kurz, gegen die Chengyang Golden Bulls. Und wenn sie dann da beide gewinnen, sind sie am Sonntag dann im Finale nochmal am Start. Das Ganze gibt's kostenfrei zu sehen bei Magenta Sport. Das war's von uns.
Wie schätzt du so die zweite Fünf der Shenyang Golden Bulls ein?
Ich will hier kein gefährliches Halbwissen verbreiten, Ruppi. Deswegen versuche ich darauf nicht zu antworten.
Ich glaube, unsere Folge hat bereits Überlänge.
Ich glaube auch.
Und wir lassen die Shenyang Golden Bulls mal beweisen, was sie so drauf haben.
Genau, das machen wir. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele und auf die Saison, wie wir schon gesagt haben, und vor allem dann auf die kommende Woche. Da analysieren wir für euch die erste Pokalrunde und haben für euch das Big Power Ranking Nummer 2 mit den Plätzen 9 bis 1. Wie gesagt, die Grafik kommt für euch unter der Woche. Da könnt ihr fleißig ausfüllen, das Ganze posten, uns gerne verlinken, Big verlinken, und ansonsten Hashtag Big Power Ranking. Twitter und Instagram sind da eure Kanäle. Macht's gut, bis ganz bald, und ich würde sagen, dann hören wir uns. Ciao, ciao, bleibt sportlich.
Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.